Gut, so, noch letzte Worte oder soll ich anfangen?
Du kannst gerne anfangen, meine letzten Worte sind wie die ersten Worte.
Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die gleich von Anfang an auch, ja, in die Tonne greift, was die Verletzung angeht. Aber dazu später oder gleich mehr. Tobi fällt schon aus dem Stuhl, weil wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das nicht alleine. Und wie ihr gerade schon gehört habt, nein, das schneide ich nicht raus. Tobi ist heute auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin. Ja, das ist die Maus. Sie ist mir leider kurzfristig abhanden gekommen.
Gibt's ja gar nicht. Ja, was du so mit deinen Mäusen machst. Okay, das könnte man jetzt auch falsch verstehen, aber das lassen wir mal.
Die kommen mir alle generell abhanden, meine Mäuse.
Wow. Gut, das ist schon wieder. Und ja, ihr hört Micho gerade noch nicht. Ich schmeiß ihn vom Bus, der kommt hoffentlich später noch. Während der Aufnahme, er ist gerade noch nicht da, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Das sind wir euch einfach schuldig. Ja, wir haben uns heute dazu entschieden, nachdem wir so ein bisschen gesprochen haben, so, oh, was machen wir heute und sprechen wir über irgendwie eine bestimmte Position oder was genau, ist uns so aufgefallen, so, hey, in 2,5 Wochen oder so, in 3 Wochen?
3,5, ja. Ich meine, es wären jetzt noch so um die, keine Ahnung, so 25, 26 Tage oder sowas. Also wenn ihr das am Freitag hört, wahrscheinlich eher 23 noch.
So. Nee, echt? Startet die Saison auf den Sonntag?
Wir haben unser erstes Spiel an einem Sonntag, glaube ich.
Ja, wir.
Ja, was die anderen machen, interessiert mich doch nicht.
Doch, das erste Spiel der Saison interessiert mich durchaus.
Naja, das
sollte dich auch interessieren.
Ja, wir gucken mal. Also, wenn die Saison denn so stattfindet, wie sie jetzt geplant ist.
Das erste Spiel ist Chiefs zu Hause gegen die Texans.
Das interessiert mich nur deswegen, weil ich wissen will, wie hoch Kansas City gewinnt, damit die Texans einen möglichst schlechten Draft-Pick an uns weiterreichen dürfen.
So, das wollte ich doch gesagt haben, Herr. Ja, von uns zu. Also da muss ich mich sogar räuspern.
Ja? Oha.
So erbost bin ich. Auf jeden Fall, deswegen interessiert mich das schon, aber ich glaube, ich weiß es nicht genau. Ist auch egal. Auf jeden Fall, zurück zum Thema, ne, das habe ich euch nämlich noch nicht genannt. vielleicht sollen wir mal langsam auf den Kader zu sprechen kommen. So, wen sind wir in der Offense? Wer startet? Wer wird dahinter sein, wer wird gecuttet, Practice Squad. Und da fangen wir diese Woche mit der Offense an und werden nächste Woche in die Defense einsteigen. Und das trifft, ja, das sind so die nächsten großen Themenblöcke. Endlich haben wir mal wieder Themenblöcke und nicht so, oh, okay, was haben wir überhaupt für News und können wir damit eine ganze Sendung füllen? Ich meine, gut, wir haben fast immer nur alle 2 Wochen aufgenommen, deswegen ging das, aber ja, endlich wieder was, wo wir konkret über irgendwas reden können. Ich find's super. Und nach der Offense, nach der Defense, kommt auch schon der AFC East Podcast. Also auch so wie jedes Jahr sitzt einer von uns, vermutlich Tobi, wenn er denn Zeit hat, so wie letztes Jahr auch mit Kollegen der Gangrene Germany, den Bills, der Bills Mafia Germany und den Patriots Hannover?
Ja, genau, der Frank ist, glaube ich, wieder dabei.
Okay, das war der auch bei uns im Podcast dabei war, ein bisschen Insights gegeben hat. Und ja, und darauf die Woche haben wir schon das erste Spiel bei Neuengland. Und ja, gucken, vielleicht bauen wir nächste Woche Bold Predictions ein oder in der Folge gegen die Patriots. Schauen wir einfach mal. Weil
Vielleicht auch heute schon. Man weiß es ja nicht. Offense Bold Predictions.
Ja, gut.
Ich sehe ja. Schon.
Scheiße.
Ja.
Gut. Bevor wir jetzt wild werden, werden wir erstmal ein bisschen ruhiger. Und zwar haben wir den, ich habe es ja angekündigt, in der famosen Einleitung, wir haben einen ersten Verletzten auf der IA-Liste mit einem Achillessehnenriss. So, ich habe nicht damit gerechnet, dass Vince Beagle sich wirklich die Achillessehne, Achillesferse gerissen hat, weil das macht einfach richtig Peng. Ich habe sowas schon mal gehört, das ist schon krass. Da erschreckt man sich erstmal. Und ich glaube, Tobi, du kennst das Geräusch auch.
Ja, ja, ich hatte es in meiner fußballerischen Karriere auch zweimal das zweifelhafte Vergnügen, diesen Ton zu hören. Und,
aber nicht selber.
Nee, nee, selber nicht. Also, aber trotzdem. Gut. War schon heftig.
Ja, es macht keinen Spaß, ne? Nee. Deswegen war ich etwas überrascht, dass eigentlich jetzt erst rauskam, dass er sich das Ding gerissen hat. Also das muss ja irgendwie mega langsam gegangen sein, weil anders geht's ja nicht. Normalerweise knallt dir das ja richtig um Ohren. Das ist, als wenn einer so einen Gewehrschuss loslässt. Das hörst du wohl. Aber da war es ja anscheinend nicht so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Vince Beagle vermutlich oder ganz gewiss für die Saison raus. Ja, das ist auf jeden Fall für mich, ich finde es natürlich noch beschissener, aber es ist natürlich schon ein Rückschlag. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen herber Rückschlag, ja, aber es ist schon ein Rückschlag, gerade für die Breite des Kaders. Oder wie siehst du das, Tobias?
Ja, lieber Rico, das sehe ich auch so. Vor allen Dingen ist dann, was man dann so schon vorher und nachher gehört hat, ein erheblicher Verlust im Lockerroom. Und auch so, was er so an Einstellung und Locker-Room-Mentality mitgebracht hat, ist er wohl einer, der die Mannschaft mitgerissen hat, der die Mannschaft auch mitgeführt hat und der einfach auch durch seine Leistungen die anderen ermutigt und ermuntert hat, da auch stärkere Leistungen zu zeigen. Wenn man ihn jetzt als reinen Linebacker sehen würde, dann könnte man jetzt sportlich damit argumentieren, dass wir mit Spielern wie Elandon Roberts zum Beispiel auch noch Leute haben im Roster, die diese Position einnehmen können. Aber ob eine Spielerpersönlichkeit wie Vince Beagle 1:1 ersetzt werden kann, das erscheint mir doch eher fraglich. Ich habe auch einige Predictions gelesen, die ihn vielleicht sogar auf Edge gesehen haben, weil er ja seine Stärken vor allen Dingen auch im Druck auf den gegnerischen Quarterback hat. Und naja, wahrscheinlich wird man das auf mehrere Schultern verteilen müssen. Für ihn persönlich, der ja sich mit den Dolphins vor der Saison leider nicht auf einen längerfristigen Vertrag einigen konnte. Besonders bitter, weil er ja unter einem One-Year-Tender spielt. Das heißt, offiziell wird er nach der Saison Free Agent. Und naja, ob da in dieser Saison nicht vielleicht andere Spieler dann die Gunst der Stunde in Anführungszeichen nutzen und an Beagle vorbeiziehen, ist auch für ihn persönlich dann natürlich ein herber Rückschlag.
Ja gut, ich denke, dass er vermutlich von einem anderen Wisconsin Badger abgelöst wird. Aber gut, dazu dann wahrscheinlich in der nächsten Folge ein bisschen mehr. Und wir sind jetzt tatsächlich zu dritt. Und Micho hat es doch noch geschafft. Micho, das freut mich sehr, dich auch heute wieder begrüßen zu dürfen.
Hallo, hallo, hallo.
Wunderbar. Wir sprechen über die Verletzung von Vince Beagle und dass er aller Voraussicht nach die Saison nicht mehr spielen wird. Ich bin angefangen mit den einleitenden Worten, dass ja, es ein deutlicher Verlust in der Breite ist und dass es natürlich schade ist, aber es ist jetzt auch kein Beinbruch. Wie siehst du das Ganze?
Nee, es ist ein Achillessehnenriss. Ja, wie soll ich das Ganze sehen? Es tut mir für ihn sehr, sehr leid. Ich habe gerade eben, ich bin ja etwas später gekommen und habe gehört, wie Tobi das schon angedeutet hat, von wegen, dass es für ihn auf Dauer dann dementsprechend auch schwer wird. Denn wir sind auf Linebacker vielleicht nicht unbedingt in der Spitze gut und breit besetzt, aber wir sind halt generell in der Tiefe ziemlich besetzt. Und ich habe ja schon vorher gesagt, Linebacker ist eine Position, da können wir ziemlich viele Ausfälle verkraften. Und so gern ich Vince Beagle mochte, so gut Vince Beagle auch letzte Saison gespielt hat, ich hatte im Gefühl, dass er trotzdem keinen Starting-Job bekommen hätte. Und dementsprechend trifft uns das nicht so hart, wie man meinen sollte.
Ja, das denke ich, trifft's vermutlich ganz gut. Tobi hat noch die Locker-Room-Mentalität angesprochen. Ja gut, da muss man sehen, wie weit er da noch mitwirken kann als Teil des Teams. Und Micho, ich bitte dich dann, in Zukunft dich ein bisschen zurückzuhalten, was Sachen angeht, wie da können wir Verletzungen noch gut wegstecken, weil nicht, dass du das über andere Positionen jetzt aussagst und dann der nächste da ausfällt.
Über andere Positionen würde ich das, glaube ich, auch eher weniger sagen, aber ich glaube, ihr wisst alle, dass bei der Linebacker-Position ich von Anfang an gesagt habe, das sind eigentlich im Grunde genommen sowieso viel zu viele. Ja. Gerade wenn man überlegt, dass wir ein sehr, sehr secondary-lastiges Scheme spielen werden, dass wir vermutlich oft auf, dass unsere Front 7 vielleicht auf eine Front 6 oder sogar Front 5 zusammengestrichen wird und den klassischen Linebacker es bei uns sogar relativ wenig geben wird und dafür haben wir verdammt viele Spieler da. Ganz einfach. Ja.
Wir haben aber auch verdammt viele Spieler, die du wahrscheinlich anders einsortieren könntest.
Was dann auch passieren wird auf Kosten von Linebackern. Punkt.
Ja, da, das ist richtig.
Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ganz einfach.
Ja, genau. Und da wir ja schon zu viele Linebacker haben, haben wir Sam Eguavoen auch gleich auf die Reserve Non-Football Injury COVID-19-Liste gestellt. Xavien Howard ist da inzwischen ja immer noch. Das heißt, da kann man eigentlich davon ausgehen, dass Xavien Howard an COVID-19 erkrankt ist. Bei Eguavoen weiß ich jetzt keine weiteren Hintergründe. Tobi, weißt du da mehr?
Dadurch, dass die Liga verfügt hat, dass das nicht bekannt gegeben werden darf oder nicht bekannt gegeben wird, wer jetzt erkrankt ist oder wer nur Kontakt zu einem Erkrankten hatte, kann man das nicht sagen. Aber bei Xavien Howard muss man inzwischen davon ausgehen, weil der ist da ja schon etwas länger.
Ja. Ja gut, ich würde bei Eguavoen, ich sag mal, selbst wenn ich jetzt diese 14 Tage nehme, wäre er definitiv eine Woche vor Saisonstart quasi fit, weil der ist jetzt nicht erst gestern, doch er ist genau gestern draufgekommen. Gut, das hat sich, aber er wäre trotzdem eine Woche vor Saisonstart fit und dementsprechend sehe ich da jetzt keinen großen Abfall. So, dann haben wir, nachdem wir letzte Woche aufgenommen haben, ist natürlich wieder 20 Roster Moves noch vor der Podcast-Veröffentlichung gegeben hat. Und zwar haben wir Spieler gecuttet. Den Tackle Nick Kaltmeier war undrafted Free Agent und Adrian Colbert, Free Safety. Ich glaube, über Nick Kaltmeier müssen wir jetzt, glaube ich, nicht viele Worte verlieren, außer, ja, er war halt da und ist jetzt weg. Und Adrian Colbert war doch ziemlich überraschend. Tobi, da überlasse ich dir das erste Wort.
Ja, ich hatte ihm so ein bisschen eine Sleeper-Rolle oder er war bei mir ja relativ hoch auf der Liste, dass ich gesagt habe, das könnte ich mir.
Sleeper-Rolle? Du hast gesagt, der startet.
Ja, ne? Der könnte gut starten. Ja gut, kann er wohl scheinbar nicht. Das sagt natürlich auch relativ viel über die Wertschätzung der Safeties aus, die momentan noch bei den Dolphins im Kader stehen. Also man kann jetzt mit Fug und Recht davon ausgehen und wir hatten es ja auch im Vorgespräch schon gesagt, Rico und ich, dass man jetzt davon ausgehen kann und das auch hört, dass Eric Rowe und Bobby McCain, die im letzten Jahr von Cornerbacks auf Safety umgeschult haben und da ihre erste Saison haben, einen wesentlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Und wenn Miami sich leisten kann, einen Spieler wie Adrian Colbert, im Übrigen jetzt beim aktuellen Super Bowl-Gewinner wieder untergekommen, also einen Tag später schon nicht mehr arbeitslos, um das mal zu sagen, dann spricht das aus meiner Sicht nicht gerade gegen die Qualität, die wir in der, die wir auf der Safety-Position haben.
Das ist wohl wahr. Micho, wie hast du diesen Cut oder wie bewertest du diesen Cut?
Boah, also Adrian Colbert, ich habe ganz ehrlich gesagt, der ist hat letzte Saison gespielt, weil jemand spielen musste. Ich meine, er hat insgesamt in drei Jahren 27 Spiele, das ist jetzt nicht wenig, hat ja vorher bei den 49ers gespielt. So doll hat er bei uns jetzt auch nicht gespielt in den 6 Spielen. 22 Tackles, 16 davon solo, gut, als Safety, vor allen Dingen, ich glaube, er hat vor allen Dingen Strong Safety gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das eine Zahl, die ist okay. Zwei Pässe deflected, auch gerade als Strong Safety, okay, aber jetzt keine herausragenden Zahlen. Daraus abzuleiten, dass Al Groh und Bobby McCain so einen Schritt nach vorne gemacht haben, ne, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass Adrian Colbert halt nur noch mal eine Nummer schlechter war. Also ich glaube nicht, dass Safety für uns eine starke Position sein wird. Die sind mit Sicherheit fähig, hier und da mal ein gutes Spiel abzuliefern, das ist keine Frage. Aber konstant über die Saison gesehen ist das immer noch unsere große Schwachstelle. Und wenn ich mir halt die Zahlen von Adrian Colbert ansehe, dann glaube ich auch nicht, dass er die Lösung gewesen wäre, schlechthin. Also von daher, wir haben uns, glaube ich, nicht verbessert und nicht verschlechtert.
Ja, gut. Don't sleep me on Bobby McCain. Dadurch, dass er, also bei Bobby McCain, gut, da werden wir nächste Woche wahrscheinlich noch ausführlicher drüber sprechen, aber der Bursche hat sich körperlich wohl jetzt damit abgefunden, Safety zu spielen, hat sich dementsprechend auch körperlich da in die Richtung gebracht, weil du ja als Cornerback immer noch ein bisschen anders gebaut bist als das Safety. Als Free Safety wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders als Strong Safety. Colbert hat tatsächlich, wenn ich nach PFF gehe, eher auf der Free Safety Position gespielt. Das
ganz kurz, dann sind seine Stats schlecht.
Ja. Deswegen, also wie gesagt, ich war überrascht. Ich habe ihn schon im Roster gesehen, aber wirklich so auf der letzten Rille. Es wäre für mich wirklich so einer, der die vielleicht sich irgendwie vom Gefühl hätte ich gesagt, er ist dabei, aber ich glaube, ich hätte ihm auch kaum Spielzeit gegeben. Also dementsprechend bin ich einfach gespannt, was da jetzt noch so passiert und sehe uns auf Safety jetzt auch nicht unbedingt schlechter. Spricht vielleicht auch eher dafür, dass unser gedrafteter Safety Brandon Jones vielleicht schon einen guten Schritt macht oder halt, dass man ihn da früh reinwerfen will. Vielleicht so ist es besser ausgedrückt. Schauen wir einfach mal. Gut, das waren die Cuts, die wir gehabt haben. Und wir haben Brent Bryan und Eric Flores wieder runtergenommen von der COVID-19-Liste. Und wir haben Jeremiah Didinson vom Waiver Wire acquired, wie es so schön heißt. Das heißt also, vom Waiver Wire haben wir ihn einfach dann genommen, weil wir dran waren und vor uns wollte ihn keiner haben. Tobias, magst du uns ein paar Zahlen, Daten, Fakten von Jeremiah Didinson erzählen?
Das Wichtigste, was man erzählen müsste, warum Jeremiah Didinson, der Safety, jetzt bei den Miami Dolphins ist einfach die Tatsache, dass er auch eher aus Auburn kommt. Also ich denke, damit ist schon relativ viel gesagt. Wir haben diese Geschichte, dass im Pre-Draft-Prozess die Trainer der Dolphins mit der Defense und auch gerade mit der Secondary von Auburn ein spezielles eigenes Training abgehalten haben, ja schon des Öfteren thematisiert. Jeremiah Didinson fällt mit in diese Kategorie. Man kennt ihn also relativ gut und man weiß relativ genau, warum man ihn jetzt ins Roster aufgenommen hat. Er war in Auburn 3 Jahre lang Starter, hat da insgesamt in seinen ersten 3 Jahren 4 Interceptions gefangen. Was für die Dolphins noch weiter von Interesse ist, er war mit Team-Captain, hat im letzten Jahr seiner College-Karriere 88 Tackles und 2 Interceptions erzielt und er ist ein Miami Native. Das heißt, da kommt einer wieder nach Hause. Und wenn man das alles so als kleine Bausteine zusammenzählt, dann macht es den Move oder macht es das Interesse der Dolphins verständlich, den zumindest im Trainingscamp zu haben.
Das stimmt wohl. Was man dazu vielleicht sagen sollte, Auburn grundsätzlich ist in meinen Augen Top 3 Defense gewesen letztes Jahr. Kann man drüber denken, was man will, gerade im College Football, dadurch, dass man natürlich unterschiedlich starke Gegner spielt, ist es immer nicht so einfach einzusortieren. Micho, Camp Buddy oder steckt da mehr dahinter?
Ich glaube, da steckt nicht viel mehr dahinter. Also klar, es gibt immer die Spieler, die überraschen. Ausschließen will ich das nicht. Und der Schritt vom Roster-Borderliner zum Camp-Buddy ist tatsächlich gering. Ich will nicht ausschließen, dass er gerade in einem Verletzungsfall, den wir uns auf Cornerback jetzt tun, nicht trotz allem nicht leisten sollten. Will ich nicht ausschließen, dass er plötzlich dann doch da auch etwas leisten kann. Aber ich sehe ihn grundsätzlich eigentlich nicht im Roster.
So. Ja.
Kleine Berichtigung. Jeremiah Dinson ist Safety. Den Cornerback, den wir gesigned haben, das ist wieder ein anderer. Das wäre jetzt als nächstes gekommen wahrscheinlich.
Du mach ruhig weiter.
Das wäre zum Beispiel Cornerback Dietrich Nichols gewesen. Den haben wir nämlich, ich glaube, 1-2 Stunden nach unserer letzten Aufnahme vom Waiver Wire geholt und verpflichtet. Er war zunächst bei den Cardinals, ist da aber nicht besonders aufgefallen. Er war in der XFL und hat da relativ gute Zahlen abgeliefert, hat da überzeugt. Und ich denke, man wird ihn sich deswegen einfach mal angucken. Auch er übrigens in Miami geboren.
Ja, Mensch, da nimmt man die Leute, die gerade zu Hause sind, bietet den Vertrag an und dann bei der Grenze zieht man sie wieder aus dem Kader raus. Ich glaube, da steckt auch nicht viel dahinter. Ich weiß nicht, Micho, vielleicht siehst du das anders und sagst, das ist jetzt die heilige Erscheinung, aber
Grundsätzlich glaube ich, Spieler, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt sind, gewaved worden sind oder sonst irgendwas, da gibt's einen Grund für. Und der Grund ist in der Regel nicht Qualität. Ja, die sind nicht noch auf dem Markt, weil sie so gut sind, sondern in der Regel sind die halt tatsächlich, da reicht es ganz knapp aus irgendwelchen Gründen nicht für die NFL. Natürlich gibt es immer die Glücksgriffe, keine Frage. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich auch solche Spiele anguckt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man bei Spielern, die man zu diesem Zeitpunkt holt, dass die eher Camp-Buddy sind als irgendwas anderes. Ich hab ja immer diesen großen Fehler mit Luke Falk vor Augen, den ich da ja gemacht habe, den ich ja immer für sehr gut gehalten habe, den wir eine Woche vor Saisonstart damals geholt haben, wo ich gesagt habe, super geil, wir haben einen guten Quarterback geholt, endlich, Freude. Die Titans haben den damals gewaved, weil er halt doch nicht so gut war. Und waren es jetzt auch wieder die Titans? Ich weiß es gar nicht. Es gab ja diesen Sleeper Cole McDonald von Hawaii, glaube ich, war der. Von der University of Hawaii, dieser Quarterback, der galt bei vielen als Sleeper, ähnlich wie Luke Falk. Er ist deutlich athletischer, hat dafür nicht ganz die Accuracy von Luke Falk. Und viele sagten, oh, der kann was werden. Der wurde in der 7. Runde oder sowas, glaube ich, gedraftet. Den hat man jetzt auch gewaved. Also, und das hat man auch nicht gemacht, weil das der kommende Superstar ist. Es gibt die Erfolgsgeschichten, aber ich glaube, prozentual ist das so gering, dass man erstmal grundsätzlich immer von Camp Buddy ausgehen sollte.
Das denke ich im Endeffekt auch. Das würde ich jetzt schon fast sagen, das sind die News gewesen. Oder Tobi, hast du jetzt noch was?
Wenn wir uns jetzt nicht auf das allgemeine Geflüster einlassen, was so aus den ersten Tagen des Trainingscamps kommt. Ich denke, viel davon wird ja auch gleich bei der Offense noch mit einfließen. Dann war es das so im Großen und Ganzen. Was man vielleicht noch sagen könnte als externe News, wir haben unseren Status verloren. Die unsere Freunde aus
welchen Status hatten wir?
Wir sind nicht mehr der einzige Fan-Podcast der Miami Dolphins in Europa. Die Briten oder die UK-Fans haben jetzt seit, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Wochen jetzt auch ein Projekt an den Start gebracht.
Vor allem, die hauen ja täglich fast raus, oder?
Ja, ich habe keine Ahnung, wie oft, aber ich hatte schon mit dem einen ein bisschen Kontakt, hatte ihm so ein paar Hinweise gegeben und ja, die sind da sehr, 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 sehr umtriebig.
Was das ja, ich weiß, die haben auch noch wahrscheinlich ganz andere Verbindungen als wir, aber...
Nein, haben sie nicht.
Nicht?
Krass. Jetzt schon. Die haben sie nämlich von mir bekommen.
Ach so, du Verräter.
Ja, also die Adresse von Travis oder so, die gibt's im Internet. Also war jetzt nichts.
Nein, alles gut.
Da versucht Tobi, dass wir unseren Status mit dem Brecheisen verlieren.
Ja. Er setzt das Brecheisen an und zack, sind wir draußen.
Ja, von wegen.
Aber es war eine coole Sache. Finn's Addicted heißen die, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube.
Ja, Link kriegt ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, wir sind bei YouTube und wenn ihr jetzt rechts oben klickt, da könnt ihr den neuen Miami Dolphins Merch kaufen und wenn ihr rechts unten klickt, dann könnt ihr Kano Klopapier kaufen und davon kriegen wir dann 20 Cent pro Rolle.
Nee. Heißt das, ich soll jetzt den YouTube-Kanal in der Beziehung umstellen? Du kannst mich mal.
Wir machen das alles viel kommerzieller hier jetzt.
Hashtag Sellout.
Ja.
Aber da haben wir es weit gebracht, wenn wir jetzt Klopapier vermarkten.
Oh ja.
Weltklasse. Gut, Klopapier mehr vermarkten wir hoffentlich diese Saison mit dem Miami Dolphins nicht. Und wie wir ja schon gesagt haben, wir stehen quasi schon kurz vor Saisonbeginn und dachten uns, jetzt müssen wir auch über die Offense und die Defense reden. Und genauso wie letztes Jahr werden wir eine Woche die Offense und nächste Woche Defense und in der dritten Woche das Special Teams. Nein, Scherz, das Special Teams natürlich nicht, weil das ist relativ eindeutig. Wir gehen diese Woche in die Offense und besprechen, wer sind Starter, wer ist dahinter und wer schafft's nicht oder wer schafft's ins Practice Squad. Ja, so, Tobi, Micho, wir haben uns da super abgesprochen.
So wie immer, ja.
Ich wollte gerade sagen, wie wollen wir das Ganze angehen? Habt ihr eine Lieblingsposition, mit der wir anfangen wollen? Oder wollen wir sagen, wie viele Spieler wir überhaupt haben? Oder ja, das ist jetzt die Frage.
Naja, also, was es relativ einfach macht, wir haben 11 Starter.
Bist du sicher?
Sollen wir mit der Position anfangen, auf die alle warten, oder sollen wir den Quarterback ganz nach hinten schieben?
Sollen wir das richtige Arschies sein?
Den schieben wir ganz nach hinten.
Ja. In die nächste Folge. Ja,
genau. Für die Defense.
Ja. Gut. Okay. Ihr habt die Wahl zwischen Tight End und Running Backs. So, Tobi.
Ich will Running Backs, das geht relativ einfach. Finde ich.
Okay. Gut, letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir es gemacht haben. Ich frage euch einfach, wie viele Running Backs, also Half- und Fullbacks, seht ihr im Roster? Wir fangen erstmal mit der Anzahl an. Tobi?
Ich würde sagen 3,5.
Okay. Micho?
Tja, schwer zu sagen. Es gibt einen Spieler, da ist nämlich die Frage, zählen wir den als Running Back oder als was zählen wir ihn?
Ich habe ihn als halb gezählt.
Ja, okay. Und Fullbacks soll ich da mit reinzählen, ja?
Ja.
Ah, dann sage ich 5,5.
Okay, ich bin bei 5. Also ich wäre da bei 4,5. Aber also, geil.
Gut, das fangen wir mit dem halben an, würde ich sagen.
Das Geilste ist auch, also bevor wir da, ja, das ist ja ganz einfach, ne? Das ist am einfachsten,
Tobi. Ja, ist doch am einfachsten.
Ja, also mit dem halben fangen wir an. Ich denke, wir reden alle von Malcolm Perry, oder?
Das ist richtig, ja.
Ja, das war auch meine Wahl. Nein, ich Jordan Howard, weil der halt nur laufen und nicht fangen kann.
Wow. Oh der Gott. Der war nicht schlecht.
Zählt Perry dann als anderthalb, weil er auch noch werfen kann?
Eigentlich so ungefähr, ne?
Ja. Eigentlich zählt er als 3.
Ja, scheiße. Ja, also, euer Tobi, willst du erst alle deine Running Backs vorstellen und auch in welcher Reihenfolge?
Ja, kann ich machen. Also ich sehe tatsächlich Jordan Howard leicht vor Matt Breida. Also sie werden sich wahrscheinlich relativ den Workload relativ aufteilen, aber ich sehe Jordan Howard eher als Starter, schon alleine deswegen, weil er in seiner bisherigen Karriere unter anderem bei Philly bis zu seiner Verletzung mehr und konstanter nachgewiesen hat, dass er ein Starting Running Back sein kann, als das Matt Breida bei den Niners getan hat. Also ich sehe ihn da leicht vorne. Dann dahinter als klare Nummer 3 sehe ich jetzt zum Beispiel Patrick Laird. Das hat er sich mit seiner Performance gegen Ende der letzten Saison einfach verdient, diesen Status als Nummer 3. Und bei mir wäre klar Malcolm Perry 3,5, weil er halt so flexibel ist. Für mich hat der junge Mann einen Roster-Spot schon alleine aufgrund seiner Flexibilität sicher. Einen klassischen Fullback sehe ich bei Miami nicht, dass wir den ins Roster nehmen, und ich sehe auch nicht, dass Kalen Ballage das Roster schafft. Dazu war das letzte Jahr trotz miserabler O-Line auch von ihm einfach nicht so, wie man sich das, glaube ich, in Miami vorgestellt hat, und von daher würde ich persönlich jetzt auf ihn verzichten.
Okay, ich mache jetzt einfach mal weiter, Micho, weil du ergänzt mich dann wahrscheinlich, so wie ich Tobi jetzt ergänze. Und zwar habe ich Chandler Cox definitiv im Kader. Wir haben ihn zwischenzeitlich tatsächlich eingesetzt, und dann hat das in meinen Augen auch nicht schlecht funktioniert. Hoffentlich setzen wir ihn dies Jahr ein bisschen häufiger ein und setzen nicht Landon Roberts als Fullback ein. Das fände ich ein bisschen schade, weil ich mag Chandler Cox eigentlich. Und ja, also ich sehe Breida tatsächlich vor Howard, eben weil er fangen kann. Deswegen sehe ich ihn da als Starter. Aber ich denke, das kann sich auch von Spiel zu Spiel abwechseln, je nachdem. Und ja, Malcolm Perry ist außer Frage, er ist als Running Back gelistet. Also sollte man ihn auch als Running Back mit in den Kader nehmen. Und Patrick Laird, aufgrund dessen, dass er eben auch gut Bälle fangen kann, hat für mich den Vorzug vor Miles Gaskin bekommen und den Vorrang auch von Kalen Ballage. Das war bei mir definitiv, weil wenn wir Ballage vor Gaskin und Laird sehen, dann kriege ich, glaube ich, graue Haare. Das dazu. Und ich habe jetzt Tobi ergänzt. Micho, jetzt darfst du mich nochmal ergänzen.
Ja, also ich glaube, wir sind uns da alle relativ einig, was im Endeffekt bedeutet, dass es ja komplett anders kommen wird. Also ich habe tatsächlich Miles Gaskin, ich habe auch geschwankt, aber Miles Gaskin ist bei uns allen nicht im Roster. Ich gehe also davon aus, dass er der Starting Running Back sein wird. Muss dann ja sein, weil so oft wie wir daneben liegen, muss das eigentlich so sein. Nein, also auch Jordan Howard als Runner ganz klar vorne. Matt Breida habe ich auch groß so angepriesen als Komplementärback zu Jordan Howard gesehen, also als derjenige, der ihn perfekt ergänzt. bis man sich da mal anguckt, was der gemacht hat. Der Kerl hat kaum Bälle gefangen. Der wurde auch kaum angeworfen. Ich weiß nicht, weiß gar nicht, warum der bei mir so im Gedanken geblieben ist, dass er ein guter Pass-Catching-Running-Back wäre. Bewiesen hat er das bisher auf jeden Fall noch nicht. Aber gut, irgendwie habe ich einen Eindruck, deswegen habe ich ihn auch da. Die beiden haben wir geholt. Die beiden sind auch nicht günstig. Meiner Meinung nach sind es die Nummer 1 und die Nummer 2. Patrick Laird hat zum Ende der Saison aufgedreht, das stimmt schon. Und bringt halt die Pass-Catching-Komponente ein. Und Chandler Cox hat halt das Alleinstellungsmerkmal mit dem Fullback. Ich würde es mir einfach wünschen, einfach weil ich den Fullback liebe. Deswegen, und wir haben keinen anderen, deswegen glaube ich auch an Chandler Cox. So, ich glaube, dass du aber gerade vor dem Hintergrund der Covid-Erkrankung, Malcolm Perry, der halbe, glaube ich, brauchen wir auch nicht drüber reden, der wird auf allen Positionen sein, aber gerade aufgrund der Covid, des Covid-Opt-Out, so rum, von Wilson und Hearns, glaube ich tatsächlich, dass du auf Receiver noch was machen kannst, beziehungsweise, dass du das anders auffangen kannst, gerade auch wenn ich unsere Schwäche auf Tight End bedenke, und ich glaube, dass man das gut auffangen kann, wenn man mehr Running Backs hat, deswegen nehme ich noch einen Running Back dazu, und da war eben die Frage, Miles Gaskin oder Kalen Ballage, und ich glaube, dass rein vom Talent-Level Kalen Ballage da tatsächlich noch davor ist. Und er hatte letzte Saison keine gute Saison, das stimmt, sogar eine hundsmiserable Saison. Aber so wie man Mike Gesicki noch eine Saison gibt, sollte man auch Kalen Ballage noch eine Saison geben. Und deswegen glaube ich, dass man ihn auch ins Roster holen und auch holen sollte. Und ich sehe ihn auch gar nicht als so verkehrt, dass er auf Dauer auch auf seine Snaps kommen wird. Und da muss er sich natürlich beweisen, keine Frage.
Puh. Also dieser Seitenhieb gegen Mike Gesicki, der letztes Jahr ja einfach geliefert hat im Receiving. Wir wissen alle, und die Diskussion haben, werden wir gleich wahrscheinlich auch führen, beziehungsweise wieder anreißen. Ja, et kütt wie et kütt. Aber der Gesicki hat letzte Saison wenigstens in einem Bereich geliefert. Während Ballage, ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er nachmittags Pizza ausgeliefert, hat da geliefert, aber wow. Woanders hat er, ja, woanders hat er nicht geliefert.
Ja, dann, aber gut. Dann lass uns doch gleich mit Tight End weitermachen. Wenn ihr die Tür schon aufmacht, brauchen wir sie gar nicht mehr zuzumachen.
Ja, wow. Jetzt dreschen wir aber auch Phrasen um uns. Ich habe tatsächlich drei Tight Ends im Roster.
Die Frage ist, wer von uns hat keine drei Tight Ends im Roster? Ja gut, Micho wahrscheinlich gar keinen, aber
das eine sind halt Tackle und das andere ist ein Receiver.
Ich habe tatsächlich keine. Ich gebe ja zu, ich bin im Moment tatsächlich etwas wie soll ich das beschreiben? Privat etwas stark involviert. Deswegen kann es sein, dass die Zahlen, die ich hier nachher raushaue, dass wir dadurch dann einen Roster haben von 62 Spielern oder sowas. Aber ich hätte tatsächlich 4 Tight Ends im Roster.
Alle 4?
Ich muss sagen, ich hab mir vorhin noch mal, also ich denke, Micho wird bei den Wide Receiver ein bisschen drüber gehen. Bei den O-Liner bin ich mir nicht sicher. Aber Micho, du triffst bis jetzt mit 6 Running Backs und 4 Tight Ends genau die Zahl, die wir am Cut Day letztes Jahr hatten. Also letztes Jahr sind wir tatsächlich mit 6 Running Backs und 4 Tight Ends in die Saison gegangen. Ja. Also ja. Gut. Ja. Micho, willst du anfangen, wen du wo hast?
Ja, also Mike Gesicki, fangen wir direkt an, der kriegt noch eine Saison, ist auch okay. Muss halt jetzt konstant beweisen, dass er halt wirklich auch ein kompletter Tight End sein kann und eben nicht nur ein Receiver. Mike Gesicki ist im Roster, genau dasselbe gilt für Durham Smicey meiner Meinung nach, der wiederum beweisen muss, dass er eben nicht nur ein Blocker ist, sondern auch ein Receiver sein kann. Beide haben ihre Schwächen, ergänzen sich zwar, aber man will halt auch nicht immer aus 2 Tight End Sets agieren, wobei ich das schon spannend finde mit 2 Tight End Sets, aber da fehlen uns die passenden Spielertypen noch dafür, weil da braucht man wirklich komplettere Tight Ends, um da Mismatch zu machen. Ich rechne Adam Shaheen tatsächlich Chancen, also gebe ich tatsächlich Chancen, gerade aus dem Hintergrund und das wird vielleicht überraschen, es war aber eine knappe Entscheidung. Chris Myarick, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. sehe ich tatsächlich auch etwas vorne. Einfach aus dem Grund, er ist etwas schwerer, er ist etwas größer als Nate Wielding. Und da sehe ich dementsprechend mehr Potenzial. Und deswegen glaube ich die 4. Und 4 halt vor allem deswegen, dass ich erwarte, dass wir öfter mit 2 Tight End Sets spielen, weil unsere O-Line halt noch nicht so gefestigt sein wird und unser Rookie-Quarterback dann in jedem Falle Hilfe brauchen kann und weil man halt mit 2 Tight End Sets taktisch sehr variabel agieren kann. So.
Okay. Fancy Dancy. Tobi.
Ja, also ich habe Chris Myrick nicht im Roster. Ehrlich gesagt, ich habe den, der wird wahrscheinlich noch Practice Squad eligible sein, deswegen habe ich den im Practice Squad stehen und bei den anderen drei, denke ich, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ich bin ja bei Mike Gesicki immer ein bisschen nachgiebiger, nachlässiger, freundlicher und sage das, was ich letztes Jahr auch gesagt habe, wenn der pro Spiel 80 Yards macht und einen Touchdown fängt, dann kann der meinetwegen im Blocking so scheiße sein, wie er will. Die ersten Spiele haben wir wahrscheinlich keinen Bedarf an einem erheblich guten Blocking, um mal die Spannung nicht rauszunehmen. Von daher, er hat letztes Jahr geliefert und er hat gezeigt, dass er vor allen Dingen auch ein Red Zone Target sein kann. Er hat gezeigt, wie man ihn anwerfen kann. Er hat eine Connection zu Fitzy, wenn er die jetzt zu den anderen beiden auch noch aufbaut. Ja, mein Gott, also einen besseren Tight End haben wir derzeit nicht.
Kommt drauf an, in welchem Bereich, ne? Ja, also ich habe tatsächlich Mike G auch als Nummer 1. Hab mir da nicht so viele Gedanken drüber gemacht, sage ich mal. Aber, und jetzt kommt das leichte bis mittelschwere Aber, sollte Adam Shaheen fit bleiben oder halt komplett fit werden, wird Mike Gesicki ordentlich Competition bekommen. Und dann wird's spannend zu sehen, ob Mike G sagt, okay, ich nehme diesen Kampf an oder eben nicht. Das wird man dann sehen müssen, weil Adam Shaheen einfach im Blocking, auch wenn er jetzt im Run-Blocking jetzt nicht die größte Leuchte ist, ja, aber er ist immer noch besser als Mike G. Und auch im Passblocking ist er einfach besser. Und im Receiving, das hat er bewiesen, das kann er auch. Einigermaßen. Ja, und jetzt, da bin ich einfach gespannt darauf, wirklich, wie Adam Shaheen am Ende auftreten wird. Den habe ich nämlich tatsächlich momentan als Nummer 2. Deswegen, und als Nummer 3 gehe ich tatsächlich McDerm Smythe ins Rennen. Hat seine Stärken tatsächlich im Blocking, weil mit Holzhänden kannst du also auch besser blocken als fangen. Das ist halt einfach so. Und ich glaube nicht, dass Smythe noch große Sprünge im Receiving machen wird. Also es würde mich wundern, es würde mich freuen, wenn er sich da verbessert. Allein der Glaube fehlt mir ein wenig. Und Nate Wheating würde ich bei Nate ist es genauso wie bei Adam Shaheen. Ja, wenn der Junge mal fit wird, dann kann man wirklich auf den bauen, denke ich. Und dann ist er definitiv besser als Chris Myrick. Aber momentan wird er vermutlich ein bisschen dahinter sein. Nichtsdestotrotz sind beide Spieler, die ich persönlich nicht im Kader sehe, sondern im Practice Squad. Wenn sie uns da nicht weggestibitzt werden, sehe ich sie definitiv in unserem Practice Squad. So, jetzt haben wir die Running Backs abgehakt und die Titans und waren uns irgendwie ziemlich einig. Also irgendwie ist dieses Jahr deutlich einfacher als letztes Jahr, oder?
Das kommt ja gleich noch.
Okay. Wollen wir Wide Receiver machen oder O-Line? Micho, du darfst jetzt wählen.
Ja, dann Gehen wir doch tatsächlich von innen nach außen und nehmen jetzt tatsächlich mal die Wide Receiver und machen die O-Line zum Schluss.
Gut. Wide Receiver. So. Wie viel Stück?
Oh, ich zähle jetzt gerade mal. 3, 4, 5. Ich habe 6 auf meiner Liste.
Okay, Tobi?
Ich bin auch bei derzeit 6, ja.
Okay, ich auch.
Gut, dann gehe ich davon alle aus, dass unser Starting Receiver Number 1 Chester Rogers wird, richtig?
Ja, das ist richtig. aber es ist normalerweise, ich weiß gar nicht, letztes Jahr haben wir, glaube ich, ewig gebraucht dafür. Und dieses Jahr, okay, wir sind uns einig. Micho, du bist Stand jetzt ein über dem 27 Offense Spielern, die wir letztes Jahr im Cut Day hatten. Wir hatten letztes Jahr 5 Wide Receiver im Roster nach Cut Day. So.
Es wäre deutlich schwieriger geworden, wenn Allen Hurns und Albert Wilson nicht geoptet hätten. Dann wäre es tatsächlich schwierig geworden, finde ich.
Ja, gut, dann hätten wir, glaube ich, mehr diskutieren müssen.
Ja, aber dann hätten wir aber auch Chester Rogers und Ricardo Lewis nicht gehabt.
Ja, aber die spielen für mich sowieso keine Rolle.
Gut.
Stille. Gut. Micho, also wollen wir mit den 3 Startern anfangen und dann gucken, was dahinter passiert? Weil ich glaube, die 3 Starter sind relativ klar.
Ja gut, die beiden Outside-Receiver dürften Devante Parker und Preston Williams sein.
Ja gut, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei.
Egal wie man dazu steht, ich denke, das sind sie. Und ich denke, dass Jakeem Grant aufgrund seiner Erfahrung erstmal im Slot starten wird.
Ja,
also wenn wir mit Slot-Receiver auflaufen, und das ist halt eben die Sache, die ganz, ganz wichtig ist, in einem Malcolm Perry, der jetzt auch, dem auch gesagt wurde, er soll im Slot spielen oder der bereit war, Slot-Receiver zu lernen, aber rein theoretisch auch einige der Running Backs oder Mike Gesicki können halt eben auch im Slot auflaufen. So dass du eventuell mit einem Two-Tight-End-Set spielen kannst, aber auch nur mit Preston Williams und Devante Parker, Two-Tight-End-Set, also mit einem 22-Personal, 2 Tight-Ends, 2 Running Backs, ne?
Ja.
Könnte dann, also da stehen einem halt alle möglichen Varianten offen. Aber trotz allem glaube ich, dass Jakeem Grant, wenn wir mit einem Custom Slot Receiver spielen, dass er da erstmal der Starter sein wird.
Da gehe ich, also ich gehe auch ganz stark davon aus, dass Jakeem Grant momentan definitiv da die Nase vorn haben wird. Ich wäre enttäuscht, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber schwer überrascht, wenn er nicht den Starting-Posten in den ersten 2, 3 Spielen hätte. Ich meine, da kann ja immer was passieren, dass der ein oder andere durch die Decke geht, aber ich gehe erstmal davon aus, dass er den Starting-Posten hat. Tobi, wie sehen deine 3 Starter aus auf Wide Receiver, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir mit 3 starten?
Ja. Da kann man nicht besonders viel zu sagen. Also, DVP letztes Jahr gerade in der zweiten Hälfte der Saison outstanding. Preston Williams hat bis zu seiner Verletzung gezeigt, wozu er in der Lage sein kann. Jetzt muss man natürlich sehen, wie das jetzt nach seiner Verletzung aussieht, aber klare Nummer 2. Und bei Jakeem Grant, er hat zumindest sehr viel Eigenwerbung betrieben bis zum Trainingscamp, klar, der Run auf den Slot Wide Receiver Posten ist offen, aber da ich Jakeem Grant und seine Spielweise und auch seine Schnelligkeit sehr mag, würde ich es ihm einfach gönnen, dass er da der dritte Starter wird.
Aber ich ganz ehrlich, weil diese Frage, ob wir mit 3 Wide Receivers spielen, also die nach den Personal Gruppen, die finde ich schon spannend. Wenn ich das jetzt wirklich mal durchspiele, wir spielen mit 22 Personal, dann haben wir im Prinzip bei 5 bei einem Quarterback, mit dem wir spielen, und bei fünf O-Line haben wir halt einen Wide Receiver. Und jetzt kann man ja wild durchmischen. Ich stelle mir jetzt einfach mal Folgendes vor: Wir nehmen Chandler Cox, wir nehmen Durham Smicy, wir nehmen Mike Gesicki, ja. Wir nehmen meinetwegen noch Jordan Howard und dann als Outside-Receiver plötzlich, weil das finde ich eine spannende Variante, Jakeem Grant als Mighty Mouse, so dass ich plötzlich keine Defense mehr aufstellt, gar nicht mehr weiß, wo sie was stellt. Denn, das kann man, da kann man sagen, was man will, Mike Gesicki hat gegen einen Slot-Cornerback klare körperliche Vorteile. Jakeem Grant hat gegen die Outside-Cornerbacks oftmals Route-Running und Speed-Vorteile, ganz einfach. Jordan Howard bringt auf jeden Fall eine tierische Gefahr im Running Game mit sich. Ein Chandler Cox, der auch fangen kann, wäre dementsprechend der perfekte Blocker, auch im Slot-Bereich. Und Durham Smythe als Allzweckwaffe, der zwar auf der einen Seite blocken kann, den man aber auch nicht aus den Augen verlassen darf. Ich glaube, das wäre für jede Defense ein Albtraum, das zu lesen. Deswegen finde ich es noch gar nicht so sicher, dass wir mit drei Receivern starten. Das ist zwar so der Standard, aber wenn ich mir angucke, was wir sonst so haben, könnte ich mir da extrem viele Mismatches vorstellen. Und das finde ich sehr spannend. Und da muss unser neuer OC halt eben zeigen, dass er das auch umsetzen kann, wenn ihm Flores freie Hand lässt dementsprechend. Und daran muss er sich messen lassen. Denn ich finde, die Möglichkeiten, die man da hat, eventuell dann noch mit einem fitten Tour, wenn man dann die RPOs noch einbaut oder sowas, das kann wirklich ein absoluter Read-Albtraum für jede Defense werden.
Damit hast du die theoretischen Gedankenspiele von Chen Gailey, der ja nur auch nicht gerade Neuling in der Liga ist, wahrscheinlich sehr gut erkannt und sehr gut analysiert. Denn genau das und genau so soll es ja sein.
Oder ganz blöd gesagt, ich habe gerade eben von Tour geredet. Nee, vergiss es. Machen wir eine Wildcat-Offense drauf mit Malcolm Perry.
Machen wir eine Wildcat-Offense mit unserem Leading Rusher letztes Jahr.
Das wollte ich gerade auch noch sagen.
Du erzählst hier von RPOs mit Tua. Wir haben noch Fitzy. Der kann doch laufen. Dann spielen wir die RPOs mit Fitzy.
Ich glaube tatsächlich aber, dass Chen Gailey schon, dass unser Starting-Line-Up einen Slot-Cornerback enthalten wird. Dafür hat Chen Gailey eigentlich immer sehr, sehr viel mit seinen Wide Receivern gearbeitet. Ich weiß nicht, inwiefern sich Gailey da weiterentwickelt hat, aber wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, hat er halt weniger mit Running Back Screens oder ähnlichem gearbeitet, sondern wirklich immer viel Potenzial oder halt viel Workload auf die Wide Receiver verteilt.
Naja, wenn ich richtig weiß. Naja, aber du musst auch ganz klar sehen, ne? so wie Micho das gesagt hat. Wir haben viel investiert, gerade was die Running Backs angeht. Wir haben in den Jahren davor viel investiert, gerade was so den Second-Round-Pick für Gesicki angeht. Devante Parker liefert jetzt, Preston Williams, der das Potenzial hat. Wenn Chen Gailey es schafft, dass einige dieser Spieler ihr Potenzial tatsächlich dann auch zu 100% abrufen können, dann haben wir da eine Offense stehen, die viele verschiedene Waffen hat und die man auch in vielen verschiedenen Positionen, in verschiedenen Lineups auf dem Feld, in welchem Personal man jetzt auch immer spielt, dass es schwierig ist für eine Defense, das von vornherein lesen zu können. Und ja, natürlich. Aber es ist das so, macht Spaß. Ne? Also in der Theorie macht das Spaß.
Ja, in der Theorie macht das Spaß, aber in der Praxis sieht es so aus, dass wir vielleicht eine der schlechtesten Offense letztes Jahr vielleicht dieses Jahr einfach nur auf eine mittelmäßige hochheben können.
Naja, also viel mehr erwarte ich dieses Jahr noch nicht, muss ich sagen, weil ich sehe gerade, was Wide Receiver angeht, das wollte ich jetzt gleich noch in einem Satz sagen, da sehe ich noch Bedarf, aber da wird man auch nach der Saison reagieren. Und dann stehen wir nächstes Jahr vor dem Problem, dass dann Hearns und Wilson theoretisch von ihren Opt-outs zurückkommen und wir da dann vielleicht noch den ein oder anderen Rookie des nächsten Jahres sehen werden. Also ich rede jetzt noch nicht mal mehr von diesen abstrusen Gerüchten, dass wir Juju nach Miami holen, aber da wird sich einiges tun.
Okay, die Gerüchte kann ich noch nicht, aber Juju wäre ein guter zweiter Wide Receiver, ist für mich aber kein First Wide Receiver. Ich sehe zum Beispiel Devante Parker deutlich besser als Juju Smith. Schüster. Ich weiß nicht, ob mich und mir jetzt gleich durchs Mikro springt, aber
Nee, tue ich nicht. Also, ich mag jetzt, ich sage immer noch, Devante Parker muss immer noch zeigen, dass es kein Ein-Saison-Ausreißer war. Er hat ja vorher die Saison nicht gut gespielt. Aber ich bin auch kein riesen Juju Smith-Schuster-Fan. Kein schlechter Receiver, keine Frage. Aber er ist meiner Meinung nach keine Nummer 1. Er ist ein Nummer 2 Receiver. Ja. Da muss er erstmal zeigen, dass er dauerhaft da mit so einer Offense so tragen kann, wenn er halt eben keinen Antonio Brown neben sich hat. Letzte Saison hat man dann gesagt, ja, er hatte ja auch schlechte Quarterbacks. Ja, gut, Big Ben kommt jetzt zurück, ja, make it, ne?
Eben, also das ist halt das, was ich auch so sehe. Ja. Gut, ja, wir haben dann, denke ich, jetzt über die Starter erstmal genug gesprochen. Ich denke, über die Diskussion, die führen wir gleich eh noch weiter, was grundsätzlich die Offense angeht. Ich denke, der Right Receiver Nummer 4 ist auch noch relativ klar.
Ich will's hoffen.
Ja, also ich sehe da niemanden anderen als Ricardo Luis. Ja, also ich denke, da führt auch gerade, was man aus dem Training-Camps hört, kein Weg an Isaiah Ford vorbei.
Ich habe ja meinen kleinen Man-Crush bei ihm, also deswegen rennt man da bei mir offene Türen ein.
Ich weiß, er soll sich ja, also was man so hört, sich selber jetzt nochmal einen kleinen Schub verpasst haben und jetzt die ersten Tage im Trainingscamp überzeugt haben. Aber auch da gilt, don't believe the trainings, the camp hype oder so. Oder don't jump on the camp.
Don't. Camp tramp. Ja, sowas in der Richtung.
Don't jump on the camp hype train. So, also spring nicht auf den camp hype train auf. So, wow. Also, das war jetzt aber eine schwere Geburt. Das bei Isaiah Ford so ein bisschen, und da kommen wir der Geier nochmal, bei einer Position noch dazu. Er liefert zwar momentan im Trainingscamp und für mich ist er auch die klare Nummer 4 und wird deutlich mehr Snaps und Targets bekommen als letzte Saison. Aber für die Top 3 reicht's meiner Meinung nach noch nicht. Dafür sind Parker, Grant und Williams einfach zu gut und auch letzte Saison zu stark gewesen. Tobi, wie siehst du das? Ich meine, Micho hat ja gerade schon da was zu gesagt.
Naja, also es ist ein guter, talentierter junger Mann. Er hat es vielfach angedeutet und was man so hört und liest, scheint er da wirklich, gerade auch was das Thema Spielintelligenz angeht, einen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Der Wide Receiver Coach der Dolphins hat heute, ich glaube, eine Pressekonferenz gegeben und hat gerade Isaiah Ford und dessen Progress nochmal deutlich herausgehoben. Und wenn er das schafft, das in die Saison zu retten, dann wird er da auch auf seine Receptions und auf seine Touchdowns kommen, die ihm bislang noch so ein bisschen abgehen.
Gut. So, dann kommen wir zu Wide Receiver Nummer 5. So, jetzt wird's spannend. Tobi.
Ja. Ich schwanke. Tatsächlich. Ich entscheide mich für Kirk Merritt, Rookie von Arkansas. Undrafted, aber auch wieder mit viel Potenzial gesegnet. Und das hat im letzten Jahr schon so super funktioniert mit unseren Undrafted Rookies. Das wird auch dieses Jahr sicherlich nicht in dem Maße funktionieren, wie es bei Preston Williams funktioniert hat. Aber auch Kirk Merritt traue ich zu, in der NFL eine gute Rolle spielen zu können.
Oh, okay. Micho, wen schätzt du als Nummer 5 ein?
Das ist bei mir Kirk Merritt von Arkansas State, Rookie undrafted. Dem traue ich viel zu. Ich kann mich Tobi nur anschließen.
Ich wollte gerade sagen, hast du Tobi gerade nicht zugehört?
Ich wollte auch gerade sagen, jetzt kommt das gleich normal.
nice try. Nice. Good job. Weil bei mir ist Wide Receiver Nummer 5, Kirk Merritt, Wide Receiver von Arkansas State, undrafted Free Agent. Ja, dem traue ich viel zu, weil er großartig
ist. Sehr gut. Großartig.
Ja. Weltklasse. Geil, also ich finde es gut, wie das bei uns, also irgendwas ist doch momentan falsch bei uns, ey.
Ja, also Ricardo Luis, der hat seit über 2,5 Jahren kein Spiel mehr gemacht, was weiß ich was. Also bevor ich dem irgendeinen Roster-Spot gebe, muss der erstmal zeigen, dass der nachhaltig fit ist. Ich traue ihm das nicht zu. Wir hatten ihn ja schon mal gecuttet, von daher, der wird auf der Bubble sitzen und ja. Ja. Bei Chester Rogers, da habe ich einfach schlicht und ergreifend zu wenig gesehen. Und Gary Jennings hat zwar das Potenzial, aber den sehe ich so immer so ein bisschen so leicht hinter Nummer 5 und hinter Kirk Merritt, weil das war der zweite, bei dem ich geschwankt habe. Ich habe mich dann aber für Kirk Merritt entschieden.
Und vorhin warst du, als ich sage, ich habe Chester Rogers nicht.
Ja, ich sag ja viel, ne?
Ja gut, also ich habe auch Gary Jennings. Ich hoffe, weil das war bei den Seahawks so ein bisschen das Problem, was er hatte. Und zwar war da das Problem, dass er nicht aus dem Quark gekommen ist. Also er hat wirklich nicht die richtige Arbeitsethik an den Tag gelegt und so weiter und so fort. Jetzt bekommt er bei uns nochmal die Chance. Ich weiß nicht, wie oft er eine TNT-Wall, wie oft er da hinrennen muss, ja. Aber wenn er nicht sput, dann hat er halt Pech gehabt. Ich hoffe, dass er das so jetzt nimmt als Warnschuss, dass er jetzt bei uns untergekommen ist und bei uns. Ich meine, er war ja letzte Saison schon da. Ich bin gespannt, aber ich habe ihn tatsächlich auch als meine Nummer 6 und nicht Chester Rogers. Micho, wen hast du als Nummer 6?
Ja, Gary Jennings, der kam von den Seahawks. Ich hoffe, bei uns durchsetzen kann. Ja, sorry. Bei mir ist Gary Jennings, ich sehe ihn leicht hinter Kirk Merritt, weil Gary Jennings eigentlich schon die Gelegenheit hatte, sich zu präsentieren. Die hat er nicht genutzt, noch nicht wirklich. Das Potenzial hat er, aber er hat das Potenzial, mindestens eigentlich sogar die Nummer, sich im Battle mit Isaiah Ford um die Nummer 4 zu liefern. Ja. Erstmal würde er sich aber hinten anstellen müssen, das muss er jetzt erstmal zeigen. Ja. Also dementsprechend meine Summe 6 Gary Jennings. Heißt das, wir sind auch bei den Wide Receivern komplett überein? Ist unheimlich. Keiner von euch hat Matt Cole? Keiner hat Matt Collins?
Ich habe tatsächlich, wenn ich da vorgreife, Cole im Practice Squad und Rogers im Practice Squad.
Bei Matt Collins ist schon bezeichnend, wenn auf der Pressekonferenz der Coach das Einzige, was er zu McCollins sagt, ist, es wundert mich jedes Mal, wie der mit der Frisur den Helm aufkriegt, dann spricht das Bände.
Vielleicht ist er einfach davon überrascht, dass er diese Mega-Plays, die er macht, einfach nicht sieht, weil er immer an die Haare denken muss.
Ja.
Das sieht dann wahrscheinlich aus wie bei Witzel, wenn der einen Fahrradhelm aufsetzt. Das ist auch bei Social Media immer super Hype, weil momentan Dortmund ist ja im Trainingslager für die kommende Saison. Und da fahren die immer Rad und Witzel mit seinen Haaren mit dem Fahrradhelm, das ist, guckt euch das mal auf Social Media, auf Twitter hat Dortmund auch ein paar Bilder, das ist da muss man gesehen haben, das ist wie ein Fahrradunfall, ne? Du kannst nicht weggucken. Egal wie scheußlich es ist. So, dann würde ich sagen, kommen wir zur vorletzten Positionsgruppe. Ich meine, gut, brauchen wir gar nicht drüber reden, weil wir haben eh alles Gleiche. Ich habe 9 Spieler.
Ja, aber da würden mich die Starter interessieren, weil da wären wir wahrscheinlich.
Ja, da komm ich. Wir sind jetzt immer mit den Zahlen angefangen. Da musst du jetzt nicht sagen, es ist mir egal, wie viel du da hast. Ich will wissen, wer Starter ist. Ja, also nee.
Ich hole nur Zeit raus, damit ich zählen kann.
Und Micho denkt sich so, geil, danke, Tobi. Ja. Also, Tobi, oder brauchst du erst einen Rechenschieber?
Nee, aber ich geh's jetzt zur Sicherheit nochmal durch. Also, ich hab 3 klassische Tackles, 2 nominelle Center und ich glaube, insgesamt 4 weitere Spieler, okay, also die O-Line spielen können. Also 8 oder 9.
3 plus 2 plus 4 sind 9.
Ja, je nachdem, wie man so den einen oder anderen einsortieren kann halt, ne?
Aber die Spieleranzahl bleibt doch die gleiche.
Ja, aber es ist ja dann nicht 3-2-2 oder sonst irgendwas.
Ja, aber es bleiben doch 9 Spieler.
Ja, es bleiben auch 9.
Okay, gut.
Es geht nur um die Einordnung.
Ja, gut, da können wir gleich drüber reden. Micho, wie viele O-Liner darfst du präsentieren oder willst du präsentieren?
Ich habe mal gerade eben durchgezählt. Ich bin mir sicher, ob ich nur 9 oder 10 gekommen bin. Tatsächlich zähle ich gerade noch mal nach. Deswegen darfst du zuerst.
Ach so, ja, ich hab 9 tatsächlich. Und ich habe tatsächlich einen Starter vom letzten Jahr. Ich hoffe, das war jetzt genug Zeit, Micho, damit du uns jetzt deine Zahl präsentieren kannst.
Starter von Saisonbeginn oder Starter durch die Saison durch?
Ich habe tatsächlich 10.
10, gut. Damit bist du, glaube ich, genau.
Ich bin drüber wahrscheinlich. Ja, aber nee, ich habe ja einen Wide Receiver mehr. Ne?
Letztes Jahr hatten wir auch 10
O-Liner.
10 O-Liner. Also du bist quasi momentan immer noch nur diesen einen Spieler drüber. Wirst vermutlich Quarterbacks vermutlich haben. Damit wirst du 2 Spieler über dem letzten. Das heißt, du wirst 29 offensive Spieler haben.
Ja, wie gesagt, ich habe es vorher nicht durchgezählt.
Ja, damit, aber das ist gar nicht so wild, sag ich mal. Ne? Von daher. Aber gut, ja. Ich den einen Starter, den ich vom letzten Jahr habe, ist tatsächlich Jesse Davis. Als Tackle. Oh Wunder, oh Wunder. Und ansonsten habe ich tatsächlich 4 neue Starter, von denen 2 Rookies sind. Ich bin tatsächlich nicht für 3 Rookies gegangen. Auch wenn es vermutlich für mich gar nicht mal eng ist. Also von daher, ja, ich gehe jetzt einfach durch. Also auf Center habe ich Ted Karras. Oh Wunder, oh Wunder. Eric Flowers auf Guard, genauso wie Hunt. Der Robert Hunt auf Guard. Und Austin Jackson stelle ich auf Tackle. Der Bursche wird von Anfang an gleich schön gegrillt, damit er gleich von Anfang an schön zeigen darf, was er nicht kann, was er kann. Und damit, ja, einfach wirklich ins kalte Wasser geworfen wird. Und ich denke, das wird vielleicht für so einen Spielertypen genau die richtige Medizin. So, Tobi, jetzt darfst du mir sagen, wen du so auf den Starting Positions hast.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Starter vom letzten Jahr im aktuellen.
Ach so, ich dachte gerade, ich habe keinen Starter, den du hast. So, was?
Ja, Julian Davenport habe ich natürlich als Left Tackle, um Gottes Willen.
Ja, hoffen wir es.
Nein, wenn ich wollte. Und wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, dann würde ich den noch vor Saisonbeginn entsorgen und mir irgendeinen anderen Left-Tackle-Back abholen.
In dem Moment, wo wir über Davenport sprechen, fuhr hier vor meinem Haus nämlich ein Krankenwagen vorbei. Also es ist, die Zeichen stehen auf Abschied.
Ja, ich hoffe es. Also ich hatte ja letztes Jahr das Vergnügen, den Trade zu beurteilen oder mir beurteilen zu lassen von den Texans aus Deutschland. Und die haben sich schon über Julian Davenport aufgeregt. Nur hat er jetzt für Miami auch nicht so häufig gespielt. Aber das, was ich von ihm gesehen habe, so in den letzten Jahren, das macht mir doch eher deutlich, dass ich ihn nicht vor einem Quarterback, sei es Tua oder sei es Rosen oder sei es Fitzpatrick, sehen möchte, weil das für mich ein zu hohes Sicherheitsrisiko ist. Und deswegen gehe ich an Left Tackle auch klar mit Austin Jackson. Wir haben ihn gezogen, damit er durch die Spielpraxis sich weiterentwickeln und sich zu einem veritablen NFL-Starter entwickeln kann. Und dann, mein Gott, soll er auch spielen. Ich habe Left Guard, ich denke, da sind wir uns relativ einig, Eric Flowers, der ist für mich gesetzt. Center habe ich Ted Karras für das eine Jahr. Darf er beweisen, dass er es wert ist, vielleicht im nächsten Jahr dann einen weiteren Vertrag zu bekommen. Ich habe Robert Hunt tatsächlich als Right Tackle aufgestellt oder in meinem Starting Muster aufgestellt, nicht als Guard. Und als Right Guard habe ich bei mir Solomon Kindley stehen.
Ja, da fährt er den Hype-Train.
Natürlich fährt er den Hype-Train. Ich habe ihn auch schon gefahren, bevor es den Hype-Train überhaupt gab. Und das Trainingscamp hat mich da nochmal befeuert. Und Jesse Davis mag eine Allzweckwaffe sein, aber ich denke, dass Solomon Kindley stark genug ist, ihn in die zweite Reihe zu versetzen.
Okay, bevor wir da jetzt drüber diskutieren, darf Micha seine Starting O-Line auch vorstellen.
Ja, Austin Jackson muss sich beweisen, erstes Jahr, fängt direkt auf Left Tackle an, werden wir mal sehen, ob er es packt oder nicht. Er muss auf jeden Fall einen gewaltigen Sprung nach vorne machen. Eric Flowers, auch Left Guard für mich, scheint der Anführer der O-Line zu sein, erfahrener Spieler mittlerweile. Ich glaube, das ist eine gute Verpflichtung. Und damit sind wir, glaube ich, auf der linken Seite alle klar. Und der Center ist genau wie bei euch allen auch Ted Karras. Da sind wir soweit. Mein Right Tackle ist Jesse Davis. So. Ich finde, er hat bisher einen guten Job gemacht. Ich glaube, als Right Tackle ist er, selbst in einer schlechten O-Line hat er vergleichsweise gut gespielt. Ich glaube, dass man da nicht an ihm vorbeikommt. Und ich habe vor dem Draft schon gesagt gehabt, dass für mich Solomon Kindley der beste Guard bzw. der beste Inside-O-Liner im Draft ist. Und er hat mich gewundert, dass er so tief bis in die vierte Runde gefallen ist. Wie ich höre, macht das im Trainingscamp ja ganz gut. Und deswegen bleibe ich dabei, dass auf Right Guard dann für mich Solomon Kindley startet, noch vor Robert Hunt.
Mic drop. Wow, okay. Okay. Ich fahre diesen Solomon Kindley Hype schon einfach null. Ja, also, ja, er macht sich da momentan einen Namen, aber nein. Also, no way glaube ich, dass es die Möglichkeit, also, dass er da den Starting-Posten bekommt, ist, glaube ich, einfach null. Weil, dafür ist Robert Hunt einfach, okay, Michael, du siehst es anders, aber für mich ist Robert Hunt einfach viel zu stark, als dass da Solomon Kindley irgendwas gegen machen könnte. Also ich glaube zwar, dass er sich da jetzt einen Namen macht, und das ist gut, er sorgt für Competition, aber im Endeffekt wird er dann vielleicht ein paar Snaps bekommen in irgendwelchen besonderen Situationen. Ich weiß nicht, ob er Pulling Guard spielen kann oder sowas, aber ja, ich reite euren Hype-Train da nicht ganz so doll. Und wie gesagt, ich teile Michos Einschätzung zu Jesse Davis. Ist eigentlich ein guter Anker auf der Seite. Eric Flowers hat man jetzt auch gesehen, hat sich den Rookies so ein bisschen angenommen und hat nach dem Training noch ein bisschen eine Einheit mit denen geschoben. Da war ich so ein bisschen überrascht, dass unter anderem so Michael Dieter nicht dabei war. Da weiß ich halt nicht, ob es nur die Rookies waren jetzt tatsächlich, die dabei waren, oder ob's für alle war, weil es waren, glaube ich, Kindley stand da, Hunt stand da, Jackson stand da und ich glaube, Hubbard war's, der da auch beistand. Es waren halt die Rookies. Dementsprechend war ich ein bisschen irritiert. Aber gut, es ist dann halt so. Ja, aber um euch nicht zu enttäuschen, ich habe Solomon Kindley natürlich in meinem Roster. Also er schafft das Roster auf jeden Fall. Ja? Also da könnt ihr beide mal durchatmen. Er wird auch ein paar Spiele vielleicht machen. Gut, ja, dementsprechend wird aber wahrscheinlich Tobi Jesse Davis und Micho Robert Hunt auch im Roster haben.
Ja,
definitiv, als erster Backup.
Gut, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Ja, gut, Tobi, welche drei weiteren O-Liner hast du denn noch?
Ja, gut, also wenn man jetzt Jesse Davis als Nummer 6 nimmt, dann habe ich tatsächlich noch Donald Stanley.
Okay.
Als als Backup-Center, der ja auch dem Vernehmen nach Guard spielen kann, aber sich selber eher auch auf Center sieht. Dann habe ich tatsächlich Michael Dieter als noch als Backup-Guard. Und als letzten jeden. Wirklich jeden, der da Tackle spielen kann, außer Julian Davenport. Und wenn es Adam Pankey ist, ist mir völlig egal. Ich will nicht mit Julian Davenport in die Saison gehen. Meinetwegen darf es ruhig auch Jonathan Hubbard sein. Also das ist mir völlig egal, aber ich mag Julian Davenport nicht im Roster sehen. Und deswegen, ich habe mich jetzt für Adam Pankey entschieden. Es kann aber genauso gut Jonathan Hubbard sein. Die Argumentation ist nicht für die beiden, sondern gegen Davenport.
Okay, gut. Micho, wen hast du noch?
Zuerst mal sei gesagt, wir haben uns zwar in der O-Line verstärkt, keine Frage, aber in der Tiefe ist das immer noch keine gute O-Line. Also wir reden hier wirklich von Pest und Cholera. Das ist wirklich da, wo hier die Entscheidung ist. Robert Hunt ist bei mir dabei. Ich glaube tatsächlich, dass an Julian Davenport kein Weg dran vorbeiführt, leider Gottes. Ja? Und das zeigt schon, wie schlecht es eigentlich um unsere O-Line bestellt ist. Ja, dann habe ich tatsächlich, weil ich gesagt habe, O-Line wichtig, keine Experimente, halte ich für eine extrem wichtige Position, nehme ich tatsächlich viel von denen, was wir letzte Saison auch hatten, das heißt tatsächlich Danny Isadora, Michael Dieter, Shaq Calhoun sind bei mir auch noch mit dabei als Guard. Und ich glaube, dass da halt dementsprechend viel rumgeschoben wird, weil damit müsste ich auf den, was hatte ich, 9 oder 10, ne? Ich glaube, damit bin ich auf den 10 schon gelandet.
Ja, das bist du wohl.
Ja, und das wäre so die Spieler. Also auch da sage ich gar nicht mal unbedingt wegen der großartigen Qualität, die Backup-Spieler dann liefern, zumindest ab der Position 7, eigentlich sogar schon ab der Position 6 ist es nicht mehr die großartige Qualität, die wir haben, sondern da sticht einfach die Erfahrung. Das ist der Grund, warum man manche Leute halt eben dann noch dabei hat. Ansonsten, da fehlt noch einiges.
Ich werde dir Robert Hunt so um die Ohren hauen, wenn das einer der besten Guards der Liga wird. Also
Der gehört ja auch für mich zu den Top 6 mit dazu. Ne?
Du hast gerade gesagt, eigentlich schon ab Position 6.
Ja, oder meinst du danach? Damit meine ich danach.
Okay, gut. Ich dachte gerade so.
Nein. Also wir haben uns verbessert, wir haben uns auch tiefenmäßig verbessert. Robert Tanz ist für mich auch erster Backup, auch vor Julian Davenport. Ja. Aber alles, was danach kommt, ist eigentlich Practice Squad-Kaliber. Auch Michael Dieter, so tut, als es mir für dich tut.
Ja, hast du leider recht. Also wie gesagt, ich hoffe, dass Michael Dieter irgendwas in der Offseason gemacht hat, damit er besser wird. Sonst, bin ich wirklich zutiefst schockiert. Auch wenn er fast 1000 Snaps letzte Saison gespielt hat. Ich glaube, die meisten Snaps von unseren O-Linern tatsächlich.
Aber da müssen wir tatsächlich mal mit einem richtigen O-Liner sprechen. Die Frage ist halt, wo verbesserst du dich? Es gibt Leute oder Positionen, wo man sagt, von wegen, du verbesserst dich extrem im Training. Wide Receiver ist so eine Position. Cornerback ist meiner Meinung nach so eine Position. Safety ist so eine Position, wo du dich ganz extrem im Training verbessern kannst. Quarterback ist zum Beispiel meiner Meinung nach eine Position, je nachdem, was dir fehlt. Mit Technik kannst du dich im Training verbessern. Aber was Reads und so das Ganze angeht, da brauchst du auf jeden Fall auch viel Spielpraxis. Ich weiß halt nicht, wie auch Running Backs sind meiner Meinung nach werden besser durch Spielpraxis und nicht durchs Training. Und ich weiß nicht, wie es in der O-Line ist. Brauchst du in der O-Line tatsächlich das Training? Kannst du durch Training tatsächlich so viel besser werden oder wirst du nicht eigentlich durch Spielpraxis besser? Denn wenn du durch Spielpraxis besser wirst, dann war es das für Dieter. Sorry, aber der Spielpraxis hat er genug bekommen, um deutliche Fortschritte zu zeigen. Und das hat er nicht getan.
Ja, das stimmt wohl leider. deswegen, also ja, ist die Frage, wie er sich verbessert. Also ich gehe erstmal davon aus, von seiner Körperlichkeit kann er wahrscheinlich noch deutlich was rausholen. Und den Rest werden wir mal gucken. Ich habe Dieter aber tatsächlich auch noch mal dabei. Einfach aus dem Grund, weil er auch Center-Snaps bekommen hat. Und schauen wir einfach mal, was da wirklich passiert. Und ja, Calhoun auch. Aber die beiden sind halt wirklich, also das ist für die beiden eigentlich do or die. Wenn die beiden es diese Saison wirklich nicht schaffen, auf den grünen Zweig zu kommen, so leid es mir für Michael Dieter tut, aber das war es dann für ihn und auch für Deion Calhoun. So, das sind dann meine Nummer 7 und 8 und meine Nummer 9 ist tatsächlich Adam Pankey. Ja, er hat letzte Saison nicht, er hat glaube ich 12 Snaps hat er gespielt, Julian Davenport 534. Das ist eine kleine Diskrepanz. Aber ich hoffe, dass Pankey sich im Training so weit mausert, dass er den Vorzug vor Julian Davenport bekommt. Nehmen wir 10 mit, dann glaube ich, dass Julian Davenport auch dabei sein wird. Ich glaube, dass Jonathan Hubbard definitiv dann auch im Practice-Squad landet, wird er sowieso. Aber auch Donald Stanley sehe ich nicht im Roster momentan. Nietzsche sowieso nicht, Danny Isidore wird wahrscheinlich gecuttet. Und Keaton Sutherland könnte nochmal ins Practice-Squad geschoben werden. Wobei dieses Jahr sowieso 6 Spieler, egal welche Erfahrung sie haben, ins Practice-Squad geschoben werden können. Das so nochmal, da habe ich jetzt bei mir, ich glaube, 1 oder 2 Spieler, die das betreffen würde in der Offense. Ja, aber also, wie gesagt, ich hoffe, dass Adam Pankey im Training halt zeigt, dass er deutlich besser ist, oder einfach nur, nicht deutlich, dass er besser ist als Julian Davenport. Mehr verlange ich ja gar nicht von einem Backup. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir mit Austin Jackson und Jesse Davis gut aufgestellt sind oder solide, sage ich mal, und das nicht so, also gerade auf der linken Seite nicht so eine Drehtür wird, wie die Saison, die wir jetzt bestritten haben. Ja, aber ich sag mal so, das war jetzt auch ziemlich einig.
Wusstest du übrigens, dass wir mit Adam Pankey 2-0 stehen?
So nämlich.
So,
das habe ich natürlich gewusst.
Er hat ja nur gegen die Bengals und gegen die Patriots gespielt.
Ja, das stimmt. Wir müssen jetzt hier gerade mal also einen kleinen Cut machen, witzigerweise. Kurzer Einwurf, und zwar, es gibt ja die 2 Dynasty-Football-Gruppen, die wir dieses Jahr vom Dolphins Drive, die ich da organisiert habe. Die eine ist jetzt fertig mit dem Draft, aber bei der anderen bin ich jetzt dran. Die hier Christian meinte erstmal, ich kann das ja im Podcast erwähnen. Grüße gehen raus an alle beiden Gruppen, die Jason Taylor Dynasty League und die Don Shula Dynasty League. So.
Wie du den Spannungsbogen noch weiter nach hinten ziehst. Großartig.
Marco hat Ashton Davis gedraftet. Shit, den wollte ich eigentlich nehmen. Aber ihn hat Rex Burkhardt, das finde ich gut. Ich drafte dann jetzt an Position 441. Noch ein für mein Practice Squad und das wird witzigerweise Quintus Cephas sein, Wide Receiver Wisconsin.
Wie könnte es auch anders sein? Einer aus Wisconsin.
Ja, so, Jungs, ich schreibe euch hier mal Pick is in. Und viel Spaß bei der Folge. Gut. So, das war der kurze Block. Übrigens, gucken wir, vielleicht werden wir demnächst jede Woche auch so ein kleines Dynasty-Update oder so mit in den Podcast einbauen. So, keine Ahnung, 5 Minuten. Ich sag lieber 2 Minuten, dann wären es 10. Schauen wir mal, ob wir das reinkriegen oder nicht. Ich überfall die anderen beiden da jetzt einfach mal ein bisschen. Schau einfach mal.
Kannst ja schön alleine für dich aufnehmen und dann später reinschneiden.
Das ist richtig, ja. Wäre eine gute Idee, ja.
Seht ihr, Jungs, wie die anderen beiden sich nicht für euch interessieren? Hört ihr das?
Ja, ja, Fantasy und Dynasty Football ist absolut über 1000 Jahre schon meins gewesen und wird auch immer alles meins sein.
Nein, alles okay, find ich prima, nur mein Problem ist, ich kann dazu halt nichts sagen. Ne?
Alles gut, nee, ich... wir schauen. Vielleicht lade ich auch immer mal, führe ich immer so kleine Zweiergespräche, mal gucken.
Ah, irgendwas machen wir dann. Du kannst auch Einzelgespräche führen, das ist mir relativ egal.
Ja, also, ich meinte jetzt. Wow. Okay. Apropos Einzelgespräche, wir haben auch nur einen Quarterback immer auf dem Platz, ja?
Ja. Wow. Tatsächlich.
Echt? Selbst wenn wir Malcolm Perry drauf haben?
Das ist jetzt die Frage, ne? Oder wir stellen Ryan Fitzpatrick als Running Back auf.
Ihr könnt mich alle mal am Poppels. So, auf jeden Fall haben wir ja 3, 4, 12 Quarterbacks. Also ich habe 3 Quarterbacks. Ich denke, ihr auch?
Ja, der vierte wurde mir ja weggenommen.
Ja, zu Recht.
Jake Ruddock oder wie er hieß.
Jake Ruddock, ja. Das ist korrekt. Gut. Ja, gut, ich denke, also jetzt ohne, also ja, die 3 Namen sind bekannt. Ryan Fitzpatrick, Jos Rosen und Tua Tagovailoa. So, liebe Leute, wer startet in Woche 1? Tobi.
In Woche 1, Fitzi. Ganz klar, also die O-Line ist noch nicht so weit und wir hatten das vor der letzten Saison schon. Da kann ich mich daran erinnern, das hat Micho nämlich da ganz gut gesagt. Ryan Fitzpatrick hat ein Grundniveau, das so hoch ist, dass es jedem Rookie unmöglich hat, vor Woche 1 da dran zu kommen. Und das ist bei Tua auch so und das sehe ich auch bei Rosen so. Wenn wir rein nach der Qualität und nach der Stärke gehen, muss Ryan Fitzpatrick in Woche 1 starten.
Okay, gut, das kann man so sehen. Micho, wer startet bei dir in Woche 1?
Ja, Ryan Fitzpatrick wird auch bei mir starten. Also ich sehe das Ganze ja deutlich zynischer als Tobi. Ryan Fitzpatrick wird einen Bonus aus der letzten Saison haben, das ist schon mal klar, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist O-Line, neues System, alles noch nicht so sattelfest, da wird man das Risiko mit Tour nicht direkt angehen, aber klar ist, Tour wird natürlich im Laufe der Saison kommen. Ne? Die Frage ist, was passiert, wenn Fitzpatrick den typischen Meltdown zu Beginn der Saison hat oder sich verletzt. Ich glaube nicht, dass man das Risiko geht, Josh Rosen schon einzusetzen, denn ich glaube, dass man versuchen wird, für Josh Rosen noch irgendwo dann letztendlich einen Pick zu bekommen. Und deswegen, ja, gehe ich nicht davon aus, dass man da riskieren will, dass sein Stock noch weiter fällt. Stattdessen wird man ihn versuchen, irgendwie aufzubauen. Und dass es da auch gar nicht mehr um die Leistung geht. Also selbst wenn es stimmt, was man hört, dass Josh Rosen wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, dass der super spielt und so weiter, wird man Josh Rosen, wenn möglich, nicht spielen lassen. Punkt. Einfach, damit er halt eben auch nicht, damit man nicht in die Verlegenheit kommt, erklären zu müssen, warum Josh Rosen nicht weiterspielt oder warum man Josh Rosen abgibt.
Okay, wir führen einfach die Diskussion. Ich glaube, dass es unserem Headcoach scheißegal ist, ja, in irgendeine Verlegenheit zu kommen. Ich glaube, dass unserem Headcoach, dass der die Spieler aufstellt, die das Team am meisten dazu bringen, das Spiel zu gewinnen. Und dementsprechend glaube ich, dass es da die Chance für The Chosen One, The Rosen One geben wird. Und wir haben erst noch 3 Wochen. 3 Wochen sind verdammt lang. Und letztes Jahr, wenn ich mich erinnern kann, hieß es, ja, Fitzpatrick um Wellenlängen besser. Und dieses Jahr, ja, Fitzpatrick ist besser. Es sind gar nicht mehr diese Auswüchse, die es man hat. Und ich denke, das letzte Jahr war für Josh Rosen definitiv nicht einfach. Sein Rookie-Jahr war für ihn definitiv nicht einfach. Er hat erst den First Overall, jetzt hat er den Fifth Overall Pick indirekt vor die Nase gesetzt bekommen. Ja, und ich gehe diese Saison dafür, dass Josh Rosen unser Starter in Week 1 sein wird. Definitiv. Ich weiß nicht, also ja, ich gehe, also Fitzy ist zwar momentan besser in Führungsposition, aber wir können hier nicht so einig rausgehen, deswegen, allein deswegen sage ich schon, dass Josh Rosen unser Starter in Week 1 sein wird. Nein, also, was man gehört hat, und ich bin ja für uns, nochmal Fantasy Football jetzt, die Jungs vom Interception-Podcast machen auch eine Dynasty League mit verschiedenen Podcast-Leuten zusammen. Und da bin ich für uns auch dabei. Und da ging, weil tatsächlich wer Josh Rosen gepickt hat, ging gestern so ein bisschen so die Frage rum, ja, und man hört, was hat man, hört man so aus dem Camp? Und das hat Micho ja gerade schon gut gesagt. Man hört, dass Josh Rosen sich stark verbessert hat. Er trifft Entscheidungen schneller, seine Bewegungen sind schneller und seine Fußarbeit ist deutlich verbessert. So, das sind drei wichtige Punkte für das Quarterback-Play. So, und jetzt, ich nehme das jetzt einfach was wir unter der Woche Tobi geschrieben haben, in der Gruppe. Ja, das war noch nie Josh Rosens Problem, dass er ohne Gegner den Ball nicht an den Mann bekommen hat. Das ist auch gar nicht, das hat er schon immer geschafft. Aber dadurch, dass diese Bewegung, dass er jetzt schon schneller und besser wirkt, ist das jetzt gar kein Hype-Trend, das sind einfach Beobachtungen. Und wenn er das, was er jetzt an Verbesserungen geschafft hat, in Scrimmage mit reinbringen kann, im Training, dann sehe ich da absolut ein offenes Rennen. Und ich glaube auch, dass ich meine, wir reden die ganze Zeit nur von Ryan Fitzpatrick und von
Tua. Sehr gut.
Ich war gerade kurz irritiert. Und ja, deswegen fände ich es einfach, also mir wäre es egal, also ganz im Ernst, ich mag Tua, ja, ist ein feiner Kerl, aber mir ist es egal, mit wem wir den nächsten Ring gewinnen. Ja? Ob es Josh Rosen und Tua sind, die sich abwechseln, oder ob es Fitzpatrick ist, scheißegal. Ich glaube tatsächlich, dass in den drei Wochen, wenn Josh Rosen jetzt Blut geleckt hat, dass er jetzt wirklich zeigt, okay, ich bin dabei und jetzt gibt's Attacke. Das just my two cents, Micho.
Ja, also Josh Rosen ist talentiert. Das ist ja, glaube ich, gar keine Frage. Wir wissen alle, dass er das Potenzial hat, wirklich ein absoluter Top-10-Franchise-Quarterback zu sein. Das hat er bisher aus verschiedenen Gründen nicht abrufen können. Welche Gründe das sind, darüber können wir ja alle nur spekulieren. Ich hänge mich ein bisschen an der Aussage auf, die du gesagt hast, dass unserem Coach scheißegal ist. Und an dem Moment glaube ich halt eben nicht. Coaches und Quarterbacks, das ist immer eine ganz besondere Beziehung. In der Regel will jeder Coach sich seinen Quarterback aussuchen. Und irgendwie wird der Name Brian Flores mit Tua verknüpft sein. Das ist einfach so ein Gefühl, das ich habe. Er hat auch viel dafür getan. Hinzu kommt noch, dass er Rosen meiner Meinung nach letzte Saison an einer Stelle, darüber haben wir ja auch schon ausgiebig gesprochen, nicht unbedingt fair behandelt hat. Zum Beispiel hat er, obwohl Rosen besser gespielt hatte als Fitzpatrick, vorher Fitzpatrick wieder reingenommen. Da wissen wir nicht, wie es im Training aussah, keine Frage. Aber das ist so der Punkt, wo ich sage von wegen, ich glaube, das Ganze ist halt irgendwo an Tua gebunden. Und wenn das Ganze irgendwo an Tua gebunden ist, musst du gucken, wie kriegst du es am besten hin, dass Tua einen guten Start hat, weil du willst deinen Quarterback ja auch nicht verbrennen, nicht direkt gegen was Übermächtiges. Also sagen wir es ganz klar, das machen zum Beispiel die Patriots jetzt auch, der Quarterback, der nach Tom Brady kommt, hat schwer, der Quarterback, der nach Drew Brees kommen wird, in New Orleans wird schwer haben, der Quarterback, der nach Rodgers kommt, wird schwer haben. Also das ist tatsächlich insgesamt eine sehr, sehr schwierige Situation. Nicht immer klappt dieser Übergang reibungslos. Das versucht man halt, oder versuchen Coaches meistens in der Beziehung sanft zu machen. Und falls Josh Rosen eine ernsthafte Konkurrenz ist, ist aber trotzdem für Flores klar, dass er auf Tua setzen wird. Ich glaube, das ist uns allen klar. Ich glaube nicht, dass Josh Rosen noch eine realistische Chance hat, bei uns Starter zu werden. Eben weil man sich für Tua committed hat. Und deswegen sehe ich da halt so die Schwierigkeiten. Und eben nicht, dass es heißt, scheißegal, mit wem wir gewinnen. Ich glaube, dass, und das muss eigentlich auch die Aufgabe von dem Headcoach sein, das will ich ihm gar nicht negativ auslegen, dass ein Headcoach vielmehr das große Ganze und das Ganze drumherum im Auge halten muss. Und dieses Commitment ist für einen Quarterback ja auch wichtig. Von daher, das nochmal zu deinen 2 Cents. Meine 2 Cents zu deinen 4 Cents, da sind wir 2 Cents, sind wir bei 4 Cent, und Tobi tut jetzt noch den letzten Cent für die 5 Cent obendrauf.
Wieso sollte ich da noch irgendwas zu sagen? Also für mich
wieso sollte ich meinen neuen Sender zutun?
Ich bin geizig.
Schmarotzer hier.
Ich bin geizig. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich sehe das so, dass wir Josh Rosen so lange noch im Kader haben, bis sich einer der Starter bei einer anderen Franchise verletzt, die dann bei Miami ankommen und wir Josh Rosen dann in den ersten Wochen der neuen Saison spätestens noch traden werden. So sehe ich das, realistisch.
Ja, gebe ich Tobi recht.
Ich glaube nicht, dass wir förmlich, dass wir Rosen traden werden. No way. Also, welchen Grund hätten wir?
Ein gutes Angebot.
Ja, was ist ein gutes Angebot?
Ja, das entscheidet ja dann...
Ja, aber was wäre für dich, Tobias, ein gutes Angebot?
Ein gutes Angebot für Rosen wäre ein Mid-Round-Pick, dritte Runde plus ein Spieler.
Ich glaube auch tatsächlich, dass der Wert im Moment irgendwo bei einem First-Round-Pick liegt. First-Round-Pick sogar liegt. Ja.
Okay, ja.
Also, leider, ich sehe ihn besser. Ich persönlich sehe ihn auch besser, aber... Und ich mag ihn sehr.
Warum soll ich mir ihn dafür abgeben? Es gibt, also wir haben jetzt für 2 Jahre noch, haben wir Josh Rosen, einen extrem günstigen und durchaus guten Backup, wenn Tua übernimmt und Josh Rosen halt nicht überzeugen kann und er auch nicht die Chance hat zu überzeugen. Ja, okay, ich gehe auch davon aus, dass Tua irgendwann die Saison übernehmen wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass Josh Rosen, das habe ich ja immer gesagt, ja, dass Josh Rosen definitiv noch nicht sein letztes Spiel für Miami gestartet hat. Ja, definitiv nicht. Ich glaube, er wird die Saison auch mindestens ein Spiel starten. Und aber wir haben für 2 Jahre einen verdammt günstigen Backup. Ja? So, und warum sollten wir einen verdammt günstigen Backup, der nicht schlecht ist, ja, wieso sollten wir den abgeben? Für nur einen Fourth-Round-Pick. Wenn ich mir überlege, ganz im Ernst, das ist ein Quarterback. Lass den mal nach 4 Jahren, dann in 2 Jahren ist er 25. Dann kommt er auf den Markt, da wird der trotzdem seinen einigermaßen gut dotierten Vertrag vermutlich bekommen. Und dann kriegen wir, wenn wir in diesem Modus sind, dass wir nicht so viel ausgeben für Free Agents, ja, weil wir uns durch den Draft so verbessert haben und diese Spieler immer verlängern, weil da wollen wir ja hin. Und das merkt man ja eigentlich auch. Also von meinem Gefühl aus sind wir da jetzt in dieser richtigen Schiene drin. Wir bilden das Team. Alte Zöpfe werden abgeschnitten und die neuen Zöpfe werden schön eingeflochten und werden immer länger und immer länger. Und dann verkaufst du nicht, aber dann hast du Josh Rosen, den du dann halt abgibst als Free Agent. Und der dann halt dir einen Compensatory Pick bescheren kann. Also weiß ich nicht. Also ich sehe es halt nicht so, dass wir da Need hätten.
Micho, ja? Ja, es ist genau das. Du hast gefragt nach dem Grund, warum wir Josh Rosen abgeben sollten. Und was du sagst, grundsätzlich ist das richtig. Das ist die Sicht von einem Game Manager quasi. Aber ich glaube, aus Coaches Sicht machst du halt Folgendes: bei einem Rookie Quarterback, dem versuchst du Sicherheit zu geben. Und da versuchst du auch die Medien ruhig zu halten. Du versuchst dir zumindest zu Beginn keine Konkurrenz ins Haus zu holen. Ja, zum Beispiel der Grund, warum Kansas City Alex Smith getradet hat, bevor sie Patrick Mahomes installiert haben. Und aus demselben Grund versuchst du halt Josh Rosen abzugeben. Du willst erstmal, wenn du dich für Tour committest, ja, und dieses Commitment ist meiner Meinung nach da, dann willst du erstmal, dass keine realistische Konkurrenz da ist. Die Konkurrenz kommt vielleicht im zweiten oder dritten Jahr, wenn Tua gesettelt ist oder wenn er sich beweisen muss, wenn du ihn dann nochmal pushen musst. Aber vorher machst du das eigentlich nicht. Auch derselbe Grund, warum zum Beispiel Arizona Josh Rosen getradet hat, nachdem sie Kyler Murray geholt haben. Das ist auch, um keine realistische Konkurrenz im eigenen Lager für den Quarterback, mit auf den man sich festlegt, zu haben. Das macht nämlich keinen Sinn. Und deswegen ist es so, dass du ihn einfach abgibst. Fitzpatrick ist die Rolle klar. Ja, für Fitzpatrick ist die Rolle klar. Und da gibst du dann halt gerne auch mal ein paar Millionen aus. Aus Game-Manager-Sicht hast du vollkommen, aus GM-Sicht hast du vollkommen recht, Rico. Dann ist es wirklich so, von wegen, sagst du, günstiger Backup-Quarterback, gib Fitzy ab und so weiter. Oder bau Fitzy in den Coaching-Staff ein oder was auch immer. Behalt den Backup-Quarterback und so weiter. Aber so denken halt meistens in der Regel zumindest die Coaches nicht. Die haben eine andere Verpflichtung und die denken da auch anders, glaube ich.
Ja, gut.
Mag zynisch jetzt sein, aber ich glaube, nee, so aber, ist es leider.
Nein, ich glaube, also weiß ich nicht. Dafür, also dann würde sich aber unser Coach so ein bisschen selber ins Knie schießen. Weil er will überall Competition reinbringen und naja, deswegen holen wir halt gewisse Leute noch. Ja, das wundert mich eigentlich nicht, dass wir noch einen zweiten Long Snapper, Kicker und Panther holen. Ja.
Stone
um Wilson. Auch Competition zu haben. Ja. Also es wäre für mich aus dieser Sicht, wie Flores sich präsentiert, er will auf jeder Position, ja, und sei es auf der Position der Reinigungskraft, die die Flure wischt, ja, oder des Pförtners oder der Sekretärin oder was weiß ich wo. Also ich glaube, der will überall Competition haben, ja. Der würde selbst zwei Türen hintereinander aufstellen, um der Tür Competition zu geben.
Ja, also die Frage ist, wo du das hernimmst. Es gibt die einen Leute, die beobachten. Du hast gerade gesagt, Flores sagt das. Was soll der auch anderes sagen? Flores muss natürlich auch viel erzählen. Da gehört so viel zu. Ich will ihm das auch nicht als Lüge andichten und ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht stimmt. Aber das können wir, glaube ich, alles gar nicht so genau wissen. Das, was wir hier machen, ist ja im Nebelstochern. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ne? Und wir haben halt unterschiedliche Positionen. Da gibt's Argumente dafür, Argumente dagegen. Und ich verstehe deine Argumentation, Rico. Aber da gibt's genauso viel Beweise für, wie für meine Argumentation letztendlich. Weil Aussagen von dem Coach der Beziehung, die kannst du natürlich nicht ernst nehmen. Also darauf kannst du keine Argumentation aufbauen.
Jein. Und ich sag jein, weil du den Coaches, du musst ihnen oft genug zuhören. Und natürlich kannst du dann auch sagen, ja, die sagen eh immer das Gleiche. Ja, das ist richtig, jeder Coach sagt irgendwie das Gleiche, aber jeder Coach sagt was anderes. Oder viele Coaches sagen was Verschiedenes. Und daran merkst du halt einfach, was das Mantra ist. Und wenn ich jetzt an Flores denke, dann ist es harte Arbeit, dann ist es Competition und dann ist es Disziplin. Das sind so die drei Punkte, die ich mit Brian Flores in Verbindung bringen würde. Während ich zum Beispiel mit Adam Gase halt eher den Quarterback-Flüsterer, Fancy Offense und keine Ahnung, was in Verbindung bringen würde, so von dem, was
das, diese Sprüche, was man mit Gase in Verbindung bringt, können wir uns ja schon mal für den AFC East Podcast merken.
Ich ja, glaube, das war gar nicht negativ.
Ich glaube, du wirst aber Schläge bekommen, wenn du den Jets das erzählst.
Natürlich, aber das ist doch, also von dem, ich meine jetzt von dem, was sie reden. Ja? Und ich meine, genauso kannst du das über Bill Belichick sagen. Oder über, keine Ahnung, alle anderen Head Coaches. Du musst denen halt nur oft genug zuhören und die werden immer ihre gewissen Sachen haben, ja. Und dementsprechend, ja, weil, also hast du verschiedene Daueraussagen von verschiedenen Coaches, woran sie sich eigentlich in meinen Augen messen lassen müssen. Und deswegen ist es, ein Competition ist so eins dieser Worte, die ich Brian Flores definitiv zutrauen würde. Und du kannst dann auch sagen, ja, auf die Worte von Spielern brauchst du auch keinen Wert legen. Aber da muss dann halt einfach mal die Unterschiede sehen. Zum Beispiel zwischen Flores und Gase. Ich meine, ich nehme Gase einfach nur mal als Beispiel, weil er vorher bei uns war. Nicht, weil er jetzt bei den Jets ist. Ja? Wie Spieler über ihren Coach reden, ist nicht immer unterschiedlich, aber die Nuancen sind da schon deutlich. Und da deswegen meine ich, dass es für mich, deswegen glaube ich auch nicht daran, dass wir Josh Rosen weggeben.
Aber messen lassen ist meiner Meinung nach ein gutes Stichwort. Denn ich glaube, dass Brian Flores Zukunft tatsächlich auch mit Tua verknüpft ist. Denn gehen wir jetzt mal die Möglichkeiten durch. Sagen wir, Rosen hat sich entwickelt. Und im Prinzip wäre er der Franchise-Quarterback der Zukunft, anstatt Tua. Und Flores macht das so. Dann muss man ihm vorwerfen, dass er im Prinzip unnötigerweise die Picks in Tua investiert worden ist, weil er es vorher nicht gesehen hat. So, andere Möglichkeit, Rosen ist es, geht weg, und spielt den Super Quarterback, egal was mit Tua ist, egal ob schlimm wäre es, wenn es Tua dann nicht werden würde, ja, schlimm wäre es, wenn Tua es nicht werden würde, aber selbst wenn Tua es wird, kann man auch da wieder sagen, naja, du hattest ja eigentlich den guten Quarterback bei dir, hast das Potenzial aber nicht erkannt oder nicht entwickelt. Und im Prinzip das Einzige, wo Flores bei gewinnt, weil er sich so dran wirklich auch, weil er dadurch so gebunden ist, ist eigentlich nur dann, wenn Rose nicht top wird und oder beziehungsweise wenn Tua top wird und Rosen im Grunde genommen, wenn Rosen nicht top wird. Und am ehesten erreichst du das, wenn Rosen nicht spielt. Und am ehesten wirst du Rosen dann irgendwo wieder abgeben, weil du dich halt auch an Tua gebunden hast. Wie gesagt, zynisch und Blick in die Glaskugel und kann man mit Sicherheit auch anders sehen, aber ja,
weiß so, ich
da komme ich also, hin halt. Ne?
Also ich finde die Argumentation dahingehend komisch, dass wenn wir mit Rosen jetzt, ich sag mal, absurderweise, wir gehen mit Rosen starten und wir gehen 5-0. Komplett absurd, aber bleiben wir mal da. Also dann spielt Rosen doch weiter. Also ich glaube nicht, dass du Brian Flores das anprangerst, wenn wir mit Josh Rosen Erfolg haben. Und dann haben wir auch keinen, also dann kann man, ich weiß die Argumentation, dann kommst du mit, dann haben wir den Pick mit Tua verschwendet. Haben wir nicht, dann haben wir halt 4 Jahre einen günstigen Backup. Oder wir lassen Tour nächstes Jahr starten und geben Josh Rosen halt teuer weg. So, du hast halt, du kannst super viele Spielchen damit betreiben. Und also für mich ist das, also ich sehe nicht, wie ein Erfolg von Josh Rosen schlecht für Brian Flores sein kann. Also keine Ahnung. Also ich verstehe das, dass natürlich dann dass Tour quasi mit dem Namen Brian Flores so verbunden ist, weil ja, er ist der Quarterback, der jetzt gepickt wurde. Ja, ist halt nicht so wie bei Adam Gase, der keinen Quarterback gepickt hat in seiner Zeit, wo er bei uns war. Aber ja, also das Einzige, was Brian Flores quasi zum Verhängnis werden kann, wenn wir nächstes Jahr, also mit Tour auch keinen Erfolg haben. Ja? Ich glaube, dann wird's knifflig, ja. Und dann im dritten Tourjahr müssen dann quasi eigentlich die Playoffs drin sein. Ja. Aber gut, das ist dann weite Zukunftsmusik. Soweit sind wir nicht. Ja. Erstmal jetzt gucken, wie wir in Woche 1 kommen, ob wir Woche 1 überhaupt erleben. Das wird ja auch immer die Frage sein, wobei ich gefühlt in der NFL jetzt nicht so momentan die Bedenken habe, dass es nicht klappen wird. Ich weiß nicht, wie seht ihr das so momentan? Vom Standpunkt heute Donnerstag gehen wir normal in Woche 1, Tobi?
Ja, die Saison wird knallhart durchgezogen, egal was da kommt.
Okay. Michu?
Glaube ich tatsächlich auch, aber ich sage nochmal, ich halte das, also zumindest wird es irgendwann Schwierigkeiten geben, auch jetzt wieder, was passiert ist, als Paris ins Halbfinale eingezogen ist, im Fußball, Finale eingezogen ist, der Champions League, wenn man da wieder was sieht. Sportfans reagieren einfach bei Erfolgen ihrer Mannschaft nicht vernünftig. Und das ist halt das,
was sagst du?
Schaden kann. Ja, genau. Ne? Ich glaube, da haben wir auch schon oft genug drüber geredet.
Ich wollte gerade sagen, es ist halt oft emotionaler als in anderen Dingen im Leben. ja, ohne jetzt weiter viel erzählen zu wollen. Wunderbar. Gut, hatten wir noch was wir unbedingt erwähnen wollten?
Ja, Tobi, und ich hab da noch was. Unser Gewinner, der vom letzten Mal, es war Mirko, richtig?
Ja.
Ich würde ihn doch bitten, wenn sein Gewinn da ist, ein Foto zu posten davon.
Ach so, ja, also das dürfte da sein inzwischen schon. Okay. Mirko hat sich nicht gemeldet. Ich habe aber auch keine Empfangsbestätigung bekommen. Ich habe aber auch gar keine Verschickt-Mail bekommen, glaube ich. Keine Ahnung. Also ich habe das Geld aber überwiesen. Das Konto war auch gedeckt. Also es ist auf jeden Fall alles. Er hat mir gleich gesagt, welche Größe und das Motiv war das mit Marc Zotscher. Und eigentlich habe ich es direkt auf den Weg gebracht. Ich hoffe, es ist schon da, Mirko, sonst melde dich mal, dann werde ich da nachhaken. Ja, gut, danke, dass du uns da nochmal erinnert hast, Micho. Haben wir denn jetzt noch was? Ich überlege die ganze Zeit, ob nicht noch irgendwas war. Aber wahrscheinlich vergesse ich es jetzt und in 10 Minuten sitze ich hier und denke so Scheiße.
Also ich wüsste nicht, was wir bis auf den Ausblick auf nächste Woche und die Defense dann noch haben sollten. Kommt auch nichts so Twitter-Technisches mehr rein heute. Das wird dann erst in einer Stunde passieren. Von daher sind wir soweit gut, glaube ich.
Oh, es ist gerade was reingekommen. hast du schon gesehen, Tobi?
Nein.
Okay, ab quasi effektiv sofort haben die Kansas City Chiefs ihren Fans verboten, Haarschmuck von Indianern oder halt indianisch thematisierte Gesichtsbemalung zu tragen.
Und den Tomahawk-Move.
Den der ist auch verboten. Job, ja. Wird es auch nicht mehr geben. Also auch da wird sich langsam was tun. Ja, das ist das, was ich jetzt gerade noch auf Twitter gesehen habe. Das explodiert gerade.
Naja, klar, sicher.
Und sonst, hier ist noch ein Bild von Tua. Tua wird irgendwann unser Starter werden. Ja, gut, das ist auch nichts Neues.
Nein.
Ja, weiß ich nicht. Ich scroll gerade so ein bisschen durch Twitter. Das interessiert euch wahrscheinlich auch herzlich wenig. Aber
nö, dann würde ich sagen, machen wir
los. Ich find's noch eine relativ wichtige Info. Mein Englisch ist jetzt nicht so großartig. Ich weiß, das ist immer blöd. Aber ich habe hier gerade was gelesen, und zwar, dass der Quarterback von Georgia State, dem College, dass er dieses Jahr nicht spielen kann, weil er tatsächlich Herzprobleme durch eine Covid-19-Erkrankung gehabt hat. Junger, durchtrainierter Spieler. Ja. Ich hoffe, ich habe den Tweet richtig verstanden, aber so hört es sich für mich an.
Okay.
Ja.
What the fuck, ey? Ich habe hier gerade einen übelsten Data-Spam. Ach, scheiße. Ich bin auf, war auf einem Profil und habe mich die ganze Zeit gewundert, warum mein Twitter-Feed von nur einem Typen gerade komplett voll ist.
Sehr schön.
Alter, was ist mit Mini-Rede?
Großartig.
Aber das heißt jetzt eindeutig Zeit aufzuhören.
Ja, wenn dir sowas schon passiert.
Ja, wunderbar. Gut, also, es war mir wieder eine Ehre, mit euch beiden das hier aufnehmen zu dürfen. Danke, Michael, dass du es doch noch geschafft hast. Ja, es hat mir super viel Spaß gemacht wieder, und ich hoffe, euch da draußen gefällt. Lasst Feedback da, gebt uns bei iTunes oder Apple Podcast Feedback, ratet da, was das Zeug hält. Es hilft uns im Endeffekt durch den Algorithmus, dadurch besser erkannt zu werden oder häufiger erkannt
auch
zu werden.
Auch bei YouTube Daumen hoben lassen, ein Abo da lassen, Glocke aktivieren. Richtig.
Ja, ja. Alles, was möglich ist. Also Daumen hoch hilft uns natürlich sicherlich mehr. Abonniert unseren Channel. Auch den findet ihr immer unten in den Shownotes. Wir sagen danke für euer Feedback. Wie gesagt, lasst alles da. Beschimpft uns auf Twitter. Ich meine, das macht ihr sowieso wöchentlich. Von daher bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.